Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout.
Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Hi.
Na, ihr kleinen Königinnen, wie geht's euch denn? Heute haben wir so ein
Königlich
Match.
Geht es mir.
Ja. Ich fühle mich völlig.
Wir sind so subtil.
Ich fühle mich geadelt, nur dadurch, dass ich hier mit euch sitzen darf. Ja.
Wir sind am Hofe von Königin Barbie der Ersten.
Der Letzten hat
der Barbie die Letzte.
Barbie genau. Die Letzte. Und bevor wir richtig einsteigen in dieses leicht albern scheinende Geplänkel. Ihr werdet aber merken, es hat natürlich Tiefe, wie immer bei uns.
Wahnsinn.
Machen wir aber vorher an der Oberfläche weiter.
Es hat Abgründe. Ob es Tiefe hat, werden wir noch sehen. Ja.
Und zwar mit einer weiteren Folge eures beliebten kleinen Raterätsels. Fuck, Mary, Kill.
Das Raterätsel.
Raterätsel.
Das ist eine Variante des Spiels.
Das ist wie Haarfrisur. Raterätsel und Haarfrisur. Ich liebe sowas. Was ist denn für eine Haarfrisur?
Fuck, Mary, Kill wird heute mit Protagonisten und Tinnen
innen, ja.
Geraten, die im Prinzip, wie soll ich sagen, als einzige Vorgabe haben, Queen zu sein, ohne adelig zu sein, egal ob Mann oder Frau. Kann man das so sagen?
Ja, wenn man das so hölzern ausdrücken will, ist das super. Wir spielen Fuck, Mary, Kill mit Leuten,
das haben sie
die
nicht schön gesagt.
Queen-Attitude haben, für uns königlich sind auf
ja,
irgendeine Art und Weise. Und da ist es natürlich, das Geschlecht ist natürlich völlig zweitrangig.
Völlig zweitrangig.
So.
Royal Fuck-Ups auf
ich kenne gar keine Twitter-Queens. Guck mal, wie sie guckt. Ich wollte nur dieses entsetzte Gestöhnen nochmal
Mutti,
kurz.
Mutti ist schon am Anfang der Folge sehr müde. Ja. So müde.
Okay, aber dann, mir fallen sofort welche ein.
Ja?
Wenn ich eine Sekunde lang nachdenke, ja.
Okay.
Ach, du schreibst sogar welche auf?
Ja, aber sonst habe ich sie gleich wieder vergessen. Schlau, ich habe ja schon eine Flasche Rosé.
Ja, ich habe meine auch schon vergessen wieder. Wenn aber ich fange trotzdem an. Paul. Julian Stöckel.
Julian F.M. Stöckel?
Ja, was? Ist das ein Queen oder nicht?
Also, hier, ja.
Nicht?
Queen Attitude, Queen Energy.
Ja.
Okay.
Er denkt, er hat's.
Ah.
Er covert
ich dachte von
Wodka für die Königin
sagen.
Und glaubt, er ist eine Königin, die Wodka okay trinkt. Ja, also ja, ja. Doch, ja, schon. Dann, oh Gott, ja, siehst du, jetzt fällt mir auch keiner mehr ein. Sophia Loren.
Mhm.
Die, diese Unnahbarkeit hat, finde ich, die so eine richtige Queen ausmacht. Und eine entsetzliche Queen, die wir aber auch schon oft hatten, Helmut Berger.
Gott.
Wobei in meiner Hierarchie Helmut Berger steht über Julian Stöckel.
Helmut Berger,
Sophia Loren.
Okay. Helmut Berger muss leider sterben, weil ich das nicht aushalte. Das geht nicht.
Guck mal, der ist so sensibel, der Paul. Das wissen wir immer gar nicht.
Und Julian F.M. Stöckel.
Ja, den
Paul geht's dir gut.
Werde ich dann wohl heiraten müssen. Und mit Sophia Loren würde ich ehrlich gesagt schlafen, because I always wanted to.
Ja.
Ja, ja. Die,
so,
die ist halt, es gibt so Fotos, wo du denkst, diese Schönheit ist nicht von dieser Welt.
Oh. Also ich gucke die halt auf Fotos aus den 60er Jahren an und denke, scheiß auf Homosexualität, let's do that.
Ja, ja.
Also, ja. Sophia Loren ist der Grund. Ich meine, ne, Melly ist ja die größte Living Sophia Loren Impersonatorin ever.
Ah.
Das ist ihr ganzes Drag ist um Sophia Loren rumgestrickt.
Ich dachte,
eigentlich.
Sieht man gar nicht.
Nein, das ist die Performance auf der Bühne. Aber so die Ästhetik soll alles Sophia sein.
Das eigentlich kann man aber verstehen. In ihrer Highzeit sah sie auch sehr schön
voll
italienisch und wild aus.
Voll. Ja. Und da, ne, also mir stehen keine braunen Haare. Das macht mir alles zu alt und zu herb und so. Aber also, wenn man so alte, die schöne Isabella oder so, wenn man so alte Sophia Loren-Filme sieht, dann war ich auch, ich habe mir dann Sachen schneiden lassen mit so zerrissenen Röcken und so, die aussehen, als hätte ich gerade mich am Strand in so ein Ding reingewälzt.
Außerdem hat man
die Ästhetik einfach echt.
Außerdem hat Madame nach wie vor Humor. Also diese Bankszene mit Marcello Mastroianni aus Pret-à-Porter,
ja, das war schon 20 Jahre
sehr, sehr schön.
Du weißt, dass ihre Tochter oder was, irgendeine Mussolini-Verwandte oder ihr Sohn oder was, also die ist schon eine stramm konservative Rechte.
Ja.
Und insofern Humor und Sophia Loren sind jetzt zwei Begriffe. Also ich weiß noch einmal, für Gala hat Sandra Maischberger einen Titelshoot gehabt mit Sophia Loren. Weiß, und was die davon erzählt hat, das war alles sehr bitter.
Ich hab mit einem gearbeitet, der damals für Sonja Kraus, glaube ich, das Make-up gemacht hat. Das waren, was waren das, 125 Jahre Gala?
Ja, irgend sowas.
Und genau. Da waren
fünf solche
Sophia Loren wurde eingeflogen, wurde dann braunrot angesprüht von ihrem Maskenbildner, die Perücke aufgesetzt, dann hinten ins Kleid genäht, dann wurde sie dahingestellt und stand neben
nicht
Sonja.
Stehen. Sie lag
erst,
auf
erst stand sie neben Sonja Kraus und dann guckt sie so und guckt Sonja Kraus, die halt ne, 20 auch knackig hat. Und prall war und sagt, the colors don't match, she has to be put away. Und dann wurde Sonja Kraus ans andere Ende gestellt und dann haben sie sie irgendwann auf die Chaise gelegt, weil ne, man wollte auch nicht mehr so richtig stehen.
Ja.
Und dann lag sie auf der Chaise und sollte dann, das Licht war irgendwie falsch, sie sollte, I cannot get up, they have to carry me. Und dann wurde sie hochgehoben auf der Chaise.
Das hat die Maischberger auch erzählt.
Toll.
Die mussten auf allen Vieren da rumkriechen, weil immer die Chaise rumgestellt wurde. Weil Sophia Loren nicht zufrieden war, wo das Sofa mit ihr drauf.
Yeah, but who wouldn't want to do that?
I love it.
Ich würde das auch so machen, ja. Ich finde das auch super.
She has to be put away.
Yeah.
The colors don't match.
Weißt du, übrigens, ist doch so ein Satz, den man eigentlich in unserem Alter in jedem queeren Club
Queen Behavior.
Sagen möchte, nach das links und nach rechts,
The colors don't match. Das haben wir auch vergessen, bei Marilyn zu erwähnen übrigens, dass die in diesem weltberühmten Songclip Diamonds Are Girls Best Friend, wenn man da genau hinguckt, haben die Tänzerinnen in dieser Choreo alle eine schwarze Strumpfhosenmaske auf, damit sie als Blonde, guck mal, selbst du hast es nicht gesehen, die haben alle eine komplett Gesicht, Haare sind unter schwarzer Strumpfhose, damit sie die Blonde ist, die leuchtet.
Schatze, das ist jetzt gerade überhaupt nicht das Thema.
Nein, aber das ist genau die Attitude. Ja, das stimmt.
Toll.
Ja. Das ist die Queen Attitude.
Genau,
so, deswegen, das wollte ich noch erzählen.
Du hast ihn gefragt, ich frag dich jetzt.
Ja, frag mal.
So, Madonna, Adam Lambert und Charles Pierce.
Oh, das sind aber alles drei sehr schwierige Menschen für mich. Also ich würde Madonna heiraten, weil mich die Tragik dieses langgezogenen Endes journalistisch so interessiert, dass ich dabei Zeuge werden möchte aus erster Hand, um zu sehen, wann die Implantate im Arsch endlich das Gehirn komplett aufgefressen haben. Deswegen werde ich die heiraten. So, das ist schon mal klar. Und dann würde ich, glaube ich...
Whatever happened to Papa... Genau.
Pierce Brosnan, hast du gesagt?
Adam Lambert.
Oder Charles Pierce ist der Impersonator?
Der Bette Davis Impersonator?
Impersonator.
It's a word. Impersonator.
Impression von Passion, habe ich mit Absicht gesagt, weil mit dem würde ich natürlich ficken. Und Adam Lambert würde ich demnach töten. Weil den finde ich vollkommen uninteressant. Das ist doch der von Queen.
Ja.
Total.
Gerade auf dem Konzert,
den
das war
mag
so
ich gar nicht.
Toll, du hast keine Ahnung.
Nee, den finde ich total so wie Harry Miles Styles Scheiß Dings da.
Heute bei den Boomers.
Ganz
wie Harry Miles.
Ja, den finde ich ganz schlimm.
Und Alana Styles.
Die finde ich ganz schlimm. Ganz schlimm. Nein, die mag ich nicht. Also insofern... Habe ich die Frage richtig beantwortet?
Naja, wer weiß das schon. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam.
Also ich nehme die Kategorie für Barbies Bedürfnisse mal sehr.
Und möchte lösen. Bockwurst.
Ja. Genau. Baby.
Versuch mal.
So, Fußpilz. Nein. Und nehme die Kategorie mal sehr ernst und sage Elisabeth die Erste, Isabella von Spanien.
Wir haben keine Ahnung.
Ey.
Ach, keine echten Queens.
Keine echten, war Vorgabe. Aber ich bin ja die Betrunkene hier.
Ich habe noch gar nicht so viel getrunken.
Entschuldigung.
Wenn hier eine betrunken ist, dann bin ich da.
So,
also ihr merkt schon, wir machen hier Baby Jane live.
We all had a drop taken. So, ich sage mal freundlich.
Ja.
Audrey Hepburn.
Ja.
Catherine Hepburn.
Ja.
Und
es gibt noch eine andere Audrey. Wie hieß die denn?
Tutu.
Efton. Efton von Dallas, Audrey Landers. Sag doch mal Audrey Landers.
Ich war noch nicht fertig. Ach so, das können wir natürlich auch, das können wir natürlich auch machen.
Drei Audreys.
Wir machen Soap Edition und sagen Joan Collins, Linda Evans oder Susan Lucci.
Wer ist Susan Lucci? Oh.
Susan Lucci ist die Tatjana des Daytime Television.
Ja. Yeah.
Always nominated, never awarded. Oh. Okay.
Verkanntes Genie wie ich.
Genau. Und alt, wie du. Nur Joan Linder oder Susan? Also, ich würde heiraten, würde ich Susan Lucci.
Of course.
Weil she has longevity. Die sieht immer noch rasend aus, obwohl sie 300 Jahre alt ist.
Und ungefähr 1,30 groß
ist. Ja, und hat aber am längsten und am meisten von allen gearbeitet und die hat richtig Geld verdient. Das heißt, die möchte man heiraten. Die ist auch schon alt, die lebt nicht mehr lang, das ist super.
Also älter als Joan Collins ist sie nicht.
Joan Collins ist jetzt 83
Jahre alt. Teile von ihr werden irgendwann im Smithsonian stehen. Joan und Linda. Jetzt habe ich schon geheiratet. Jetzt muss ich eine bumsen und eine töten. Oh je. Mit Joan habe ich ja schon gearbeitet. Wir verstehen uns gut, auch wenn sie eine stark konservative Rechte ist und mir eigentlich auf den Sack geht. Nee, die muss sterben. Ich würde Linda dann.
Ja, die ist so ein bisschen wollen. Yoga und Tierschutz und so.
Und Facial.
Ja, da Geschichte. Kannst du noch ordentlich schminken.
Und
der.
Ja, und
da habe ich noch was zu
tun.
Und Joan lässt sich auch nicht schminken.
Und wenn es nicht geht, dreht man Jani halt ein bisschen lauter und dann ist gut.
Nee, ich glaube, den darf man nicht mehr anhören in ihrer Nähe. Das ist dieser Griechische, mit dem sie zusammen war. So ein Barde, so ein langhaariger Schnurzbart. Ach,
der Vangelis.
Der ein bisschen aussieht wie die gestrafte Version von Frank Zappa. Widerlich.
Ja, früher ging es, aber nee.
Nein, das wollen wir nicht.
Die lebt auf ihrem Pferdehof.
Aber Susan Lucci, I love Susan Lucci. Die hat auch bei dieser einen Serie, die Devious Mates, die hast du doch bestimmt gesehen.
Die hat auch bei Hot in Cleveland sich selbst gespielt auf sehr erotische Art und Weise. Ganz großartig.
I like her.
Also ihr merkt schon, dass wir heute über Hoheiten reden.
Yes, und zwar tatsächliche Royalty-Hoheiten. Adel.
Historisch belegt.
Ja, was haltet ihr denn von Adel generell? Findet ihr Monarchie ein gutes System?
Ich finde es super.
Ich finde ja Deutschland, natürlich ist der Adelstand in Deutschland seit 1917 eigentlich abgeschafft, aber wir brauchen auch gar keinen Adel, weil irgendwie, wenn Frau Merkel gesagt hätte, sie möchte nochmal, wäre Frau Merkel auch immer noch Kanzlerin und wenn sie dann gesagt hätte, sie möchte nochmal, wäre sie auch immer noch Kanzlerin geworden. Also solange Leute 16 oder 25 Jahre an der Regierung sein können, who needs
Aber queen? Die sind doch gewählt.
Ja, da ist was anderes. Was anderes. Da fehlt mir auch so dieses Inzuchtmoment, weißt du?
Ja, die Degeneration ist natürlich.
Ja, dieser Adel so mit diesen ganzen Cousin-Hochzeiten und dieses Gesicht, das Welfengesicht oder irgendwo auf irgendwelchen Bildern gibt es aus dem Spanisch-Österreichischen, die haben alle so ein voll debiles Gesicht und so.
Die Frau, über die ich rede, ist da sehr bewandert. Nochmal? Die Frau, über die ich rede, ist da sehr bewandert zum Thema Inzucht.
Er redet über eine Frau, die über Inzucht
ist. Die Frau, über die ich nachher rede, ist da sehr bewandert beim Kleopatra.
Ja, aber da hat man ja keine Fotos und keine richtigen Bilder.
Ist so. Ja auch egal.
Aber die Idee an sich, dass ein Mensch durch eine Geburt, quasi durch Zufall,
der total unfähige Leute
alle Jobs hat, um riesen Imperien,
bin ich Demokrat für, finde ich, sollte generell.
Nee, finde ich super. Finde ich richtig gut. Also, dass die, da ist immer so viel Interpretationsspielraum, weil die sind alle so richtig durch beide Ohren geschossen doof. Das sieht man ja an dieser komischen Gloria von Tonotaxis. Das ist ja nun auch ein Beispiel dafür, dass Adel hinter Schloss und Gitter gehört. Riegel. Und solche Leute, die müssten viel mehr Macht kriegen in Deutschland, damit man auch diesen Wahnsinn wirklich richtig genießen kann. Jetzt haben wir da so einen Lindner, der heiratet auf Sylt und tut so wie Adel. Nein, ist nicht das Richtige. Wenn schon, dann richtig. Dann will ich Inzucht, dann will ich Vergewaltigung, dann will ich Fehlgeburten. Ich will das alles haben.
Ja, aber doch nicht in deiner direkten Nachbarschaft.
Im Idealfall bin ich Teil davon. Oder sogar die Bienenkönigin. Genau, die überall ihren Samen verschleudert und schreckliche kleine Bastarde zeugt.
Bei Tatjana haben sie
haltlose Ungeheuer.
Ja, haltlose Ungeheuer. Die alle dynastisch irgendwie dann so werden wie dieser Prügel-Pissprinz Ernst August. Nein,
der ist
oder
adoptiert. Der ist
nicht nein. Da. Was? Nein.
Klar. Doch, Ernst der ist August adoptiert. Der
gekauft.
Nein.
Ach, der verkauft den nur.
Nein. Ihr seid alle falsch. Ich bin bei dem Mann von Caroline von Monaco, Ernst August von Hannover.
Der ist ja nicht der Pissprinz.
Der hat gepinkelt. Gepisst? Ja, das ist doch der Pinkelprinz. Wer hat denn noch gepinkelt?
Frederik, den von Jar Jar Gabor, oh, der hat doch bei Kaderlot.
Du meinst den Autoverkäufer? Ja, du bist wieder im Reality-Fernsehen. Ich bin in der Geschichte, in der europäischen Adelsgeschichte unterwegs. Du bist viel zu nah dran an den erlogenen Geschichten.
So, ich sage nochmal, der Adelsstand ist abgeschafft mit gutem Grund.
Ja, das stimmt. Das sind alles Verbrecher.
Paul Schulz, wie ich immer sage. Ja.
Nein, aber es ist sehr amüsant und unterhaltsam. Außer wenn eine irgendwie die Serpentine geradeaus fährt, das war natürlich traurig, aber ansonsten ist es sehr amüsant.
Also, nicht, dass ich es nicht genieße.
Wie soll das denn noch weitergehen?
Nicht, dass ich es nicht genießen würde, wenn regelmäßig Leute aufstehen und sagen, ich bin Anastasia, die letzte Überlebende
der das ist auch toll gewesen. Jede Oma aus der ehemaligen Sowjetunion war irgendwann ja mal irgendwie irgendwo und hat gesagt, ich bin Anastasia. Das habe ich geliebt, diese Zeit.
Oh mein Gott. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass diese Folge so lustig wird.
Doch, die wird lustig.
Also ich habe mit Royalty wirklich gar nichts am Hut, ich finde es scheiße. Ich kann auch die Briten nicht leiden, ich fand auch dieses Greens-Fucking-Ding gerade total dämlich. Aber hey, here we are.
Ja, ohne sie beleidigen zu wollen, aber could Lizzie just fucking die?
Also ich sage, also seriously, diese ganze Idee, dass wir sind eine Royal Family, wir sind euch überlegen und wir versklaven den Rest der Welt.
Wir sind
Briten und wir sind weiß.
Man möchte doch auch. Als ihr. Nein, aber darum geht es doch gar nicht. Ich möchte einfach, dass Charles vielleicht noch eine Woche auf dem Thron hat, wo er keine Windel tragen muss.
Ja, das wäre schön. Also eine Woche würde ich ihm auch gönnen, aber dann soll er wieder Tampon in der Unterhose seines Rottweilers werden und fertig aus. Das reicht jetzt schon. Ja, es ist einfach so krank. Es ist alles so krank. Aber ich muss sagen, also als Diana gestorben ist, war ich wirklich traurig. Also ich habe wirklich diese Legende geglaubt, die sie medial verbreitet hat von sich. Und als die starb, wir sind nach Paris, wir haben Blumen niedergelegt und so weiter und so fort.
Du
also
hast ja auch wirklich, die Post von ABBA klauen wollen, Tatjana.
Ja. Ich bin bei sowas immer kurz. Eigentlich bin ich Zeitzeugin und war immer nur kurz danach an derselben Stelle, wo was Misery. Schlimmes passiert ist.
Ja, Misery auch. Du bist keine Zeitzeuge, du bist eine Psycho-Zeugin.
Aber da hat es mich schon richtig erwischt. Also die tat mir dann leid, dass dieses ganze Leid, was der da von dieser Familie angetan wurde, okay, alles höchstwahrscheinlich mit Berechnung auch inszeniert, aber da fieber ich mit. Bei sowas bin ich total neues Blattleserin und liebe diese ganzen Geschichten aus den
Königshäusern. Du liebst halt auch den Boulevard.
Ich liebe den Boulevard, ja.
Ja.
So.
Okay.
Wer fängt denn mal an?
Ich fange an, weil ich muss das hinter mich bringen, bevor ich noch betrunkener werde. Ansonsten schaffe ich es nicht.
Okay.
Ja, zweite Folge und so, du weißt, wie das ist. Ihr Lieben, ich habe mich tatsächlich ein wenig schwer getan mit der Filmauswahl und habe irgendwie drei Sachen im Kopf gehabt, hatte aber zu wenig Zeit, mir das alles anzugucken und habe dann die Frau Schulz bemüht als Filmlexikon und habe gesagt, Frau Schulz, hier sind meine drei Filme, die ich eventuell machen können würde, was denkst du denn? Und hat sie gesagt, den. Und der ist es dann geworden und ich bin froh drum, ich habe ihn gestern dann geschaut und liebe ihn tatsächlich. Die Rede ist von The Favourite aus dem Jahre 2018, Tatjana ist jetzt schon genervt.
Nur um das zwischendurch mal zu sagen, ich hatte also wieder mal recht.
Also du hattest mal recht, möchtest du sagen. Wie ich immer sage, genau, hatte sie mal recht. Regie hat geführt Georgios Lanthimos. Ich würde sagen ein Grieche, würde ich vermuten.
Ja, ein Grieche.
Ja, schau mal. Und die Hauptrollen werden gespielt von drei hinreißenden Damen, nämlich Olivia Colman, Rachel Weisz und Emma Stone. So, das Schöne an dem Film ist, also es geht um Queen Anne. Der Film ist The Favourite, es geht um Queen Anne, die im Amt war von, ich glaube, 1665 bis 1714 war sie im Amt. Also eine britische Königin.
Und da hatten sie schon das Feuer erfunden, ne? Also man stellt sich jetzt vor, dass die da in Fällen rumlaufen. Nein, die hatten schon Klamotten an und alles, die hatten bloß noch keinen Strom. Ne?
Ja, so. Genau. Und das ist also
Mittelalter.
Im eigentlichen Mittelalter. So, wie man sich das... Der Film fängt da an, wie man sich das so vorstellt. Der Hof ist so, wie Tatjana auch schon angedeutet hat, komplett inzüchtig. Die Männer sind alle irgendwie total überhebliche Idioten. Die unterhalten sich mit Entenrennen und mit irgendwelchem anderen Scheiß und tragen große Perücken und lustiges Make-up. Queen Anne ist so ein bisschen, so eine fette, derangierte Alte, die von Gicht geplagt in ihrem Bett liegt und auch so ein bisschen schwachsinnig ist, also sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Sie ist bescheiden, was ihre geistigen Fähigkeiten
harmlos, würde meine Freundin Ina sagen.
Ja.
Queen Anne ist ein bisschen harmlos.
Ich will ja nicht dazwischen grätschen, aber man darf das Wort ja nicht sagen, aber sie ist geistig beeinträchtigt.
Das macht sie nicht. Meine
Mutter, ja, genau, du hast es deutlich gesagt. Ich hätte Kritik gekriegt, ja, wenn ich das böse S-Wort gesagt hätte.
Meine Mutter würde jetzt sagen, ein kindliches Gemüt.
Ja. Ja, ist sie halt tatsächlich. Ne? Sie liegt von Gicht geplagt in ihrem Bett, hat ein offenes Bein, ihr tut alles weh. Was halt auch der Tatsache geschuldet ist, dass sie halt alles in sich reinstopft, was sie nicht essen dürfte eigentlich. Aber
das Fräulein hat Diabetes.
Fahrt das wussten ist, die noch nicht. Stopft sie alles in sich rein. Genau, man hat ja nichts, auch keine Diagnosen, insofern hey. Und um sie rum ist alles so obszön dekadent. Wie gesagt, es gibt diese großen Festmäler und die Jungs unterhalten sich mit dem Entenrennen und diesem ganzen Blödsinn. Und an der Seite von Queen Anne, gespielt von Olivia Colman, steht die Lady Marlborough. Das ist Rachel Weisz. All das sind übrigens historisch tatsächlich existierende Personen. Also Queen Anne sowieso, aber auch Lady Marlborough und Emma Stone, die Abigail, die später noch ins Rennen kommt. Die gab es tatsächlich. Auch die Verflechtung gab es tatsächlich. Ob dem Ganzen eine lesbische Dynamik zugrunde liegt, wie das in dem Film angedeutet wird, sei dahingestellt.
Das war schon damals das Gerücht.
Natürlich nicht belegt, genau. Aber die Gerüchte gab es.
Na, angedeutet ist gut, da wird ordentlich gefingert.
Ja, und geleckt. Und zwar nicht sauber.
Nee, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, dass gerochen haben muss. Also auch die Jungs, ne?
Ja.
Es war ja, niemand war beschnitten, keiner kannte Seife, es war alles irgendwie.
Ein Fischgericht.
Ja.
Ja, so, und an der Seite von Queen Anne steht eben Rachel Weisz als Lady Marlborough und die hat, die ist eine gebildete Frau, die hat all das, was Queen Anne eben nicht hat, hat sie mitbekommen, die hat einen diverseren Genpool genossen, die ist, hat, die Lampen sind alle an und sie hat Bildung genossen, sie ist auch ambitioniert, sie ist ehrgeizig, sie möchte jemand sein in dieser Welt und Queen Annes Ahnungslosigkeit was, und Desinteresse, was politische Dinge angeht, macht sie sich eben zunutze, sie instrumentalisiert sie und ist, also, ne, die kennen sich seit Kindheitsbeinen, die hat seit als Kind schon irgendwie, hat sie Freundinnen. Hat sie auf sie aufgepasst und hat sie versucht zu retten vor den bösen Jungs draußen. Und deswegen haben die eine sehr enge Bindung und eben eine lesbische Beziehung. Aber ja, sie benutzt die Queen, um ihre eigenen Dinge nach vorne zu bringen. Also sie ist verheiratet und benutzt Queen Anne, damit ihr Mann in der Armee aufsteigt und größeren Reichtum bekommt, größeren Ruhm generell, lalala. Und so lernen wir die beiden kennen. Und dann kommt von außen quasi Abigail, also Emma Stone, eine verarmte Cousine von der Lady Marlborough kommt an den Hof. Also im Buch und im Film wird das nicht gezeigt, aber in historisch verbrieft hat tatsächlich Lady Marlborough sie dahin berufen auch, weil sie aus einem verarmten Zweig der Familie kam. Das war eine Schande für die Familie eigentlich, für den Namen Marlborough, dass die eben alles verloren hatte, weil der Vater auch schwachsinnig war und alles versoffen und verzockt hat und sich dann im eigenen Haus mit sich selbst drinnen angezündet hat. Und derart vom Schicksal geküsst, kommt Abigail da also am Hof an und sie behandelt sie scheiße und fängt quasi als Dienstmagd an, als unterste Dienstmagd, wird von allen gemobbt und schlecht behandelt und so. Und schafft es dann im Film relativ schnell auch bei der Queen zu punkten, dadurch, dass sie eben, die Queen hat ja das offene Bein und die Gicht und Abigail kennt sich mit Kräuterheilkunde so ein bisschen aus und puncht eben eine Tinktur zusammen, die dann tatsächlich das Leiden der Queen lindert. In Realität hat dieser ganze Prozess über 7 Jahre gedauert, also bis sie in der Gunst der Queen aufgestiegen war. Im Film geht das natürlich ein bisschen schneller. Und ab diesem Punkt entbrennt dann ein Konkurrenzkampf zwischen Lady Marlborough und Abigail, die um die Gunst der Queen buhlen, sich gegenseitig bekriegen und beide eben auch Sex mit der Queen haben die ganze Zeit. Die Queen sagt schon, ich glaube nach Minute 20 sagt sie zu Lady Marlborough, fuck me. Und die tut das dann auch.
Ja, die tut das.
Und häufiger auch. Es ist sehr schön anzusehen, dass ein Film aus dem Jahr 2018 es schafft von einem männlichen Regisseur noch dazu, ohne den von uns hier oft besprochenen und kritisierten Male Gaze auszukommen. Es ist eine Lesben-Story, eine Story um ein lesbisches Dreieck, das auskommt ohne leicht bekleidete Liebesszenen und wir sind zärtliche Cousinen mit wehenden Vorhängen im Hintergrund und spielen uns ein bisschen an der Katze, sondern all das wird nicht gezeigt. Es gibt eine einzige Szene, wo wir Emma Stone ohne Oberteil sehen, wo wir ihre Brust so im Anschnitt sehen und das hat sie selber entschieden während des Drehs. Das stand nicht mal im Buch. Der Regisseur wollte das nicht. Sie hat selber gesagt, hier wäre sie übrigens nackt und ich mache das jetzt. Und das ist sehr schön zu sehen. Der Film war Ich will jetzt gar nicht das Ende erzählen, weil ansonsten, ne, lohnt sich das nicht mehr für euch, den zu gucken.
Lohnt sich eh nicht.
Ist es eine Komödie?
Ja, es ist eine Komödie, danke.
Würde Paul. Ich auch sagen.
Nein, es ist eine Komödie. Es macht totalen Spaß, den zuzugucken, weil sie fluchen wie die Weiber. Das Wort Kant fällt, ich glaube, im Film insgesamt 15 oder 20 Mal. Und nein, es ist, hat viel Situationskomik. Sie spielen alle wahnsinnig gut. Der Regisseur lässt die einfach spielen. Die werden nicht in irgendwelche vorgefertigten Rollen reingedrückt, sondern die dürfen sich miteinander aneinander abarbeiten. Die Männer spielen alle überhaupt keine Rolle. Die sind irgendwo im Hintergrund, sind eigentlich immer nur die Idioten, die manipuliert werden, nichts zu melden haben. Opfer ihrer Triebe oder ihrer Eitelkeiten sind. Und die Frauen, also die beiden Frauen, Marlborough und Abigail, brillieren durch ihre Intelligenz, durch ihr manipulatives Geschick. Und Queen Anne ist auch so ein bisschen, naja, der Idiot, der da halt hin und her geschoben wird. Ich würde tatsächlich sogar glauben, dass, das wird im Film angedeutet, aber ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich zwischen Lady Marlborough und Queen Anne, auch in der filmischen Konstellation, wie sie miteinander interagieren, dass da sowas wie Liebe herrscht.
Würde ich auch sagen.
Also, dass es nicht nur Manipulation ist und nicht nur Benutzen, sondern, also von Queen Anne's Seite auf jeden Fall, die hat Lady Marlborough, liebt sie in diesem Film abgöttisch und möchte sie besitzen und für sich haben alleine. Aber ich glaube, auch von Lady Marlborough's Seite aus ist da eine, ja, da ist mehr als nur, ich benutze dich
für meine. Das ist eine ernsthafte Zuneigung.
Ja, also gespickt mit ganz viel Opportunismus und so, ne?
Natürlich.
Aber, ja, ja. Aber es macht wahnsinnig Spaß,
alleine, wenn ihr euch mal zuhören würdet, eine ernsthafte Zuneigung gespickt mit sehr viel Opportunismus. Ja, natürlich. Das heißt, es kann keine ernsthafte Zuneigung sein, weil es gibt keine ernsthafte Zuneigung gespickt mit Opportunismus. Gibt's
nicht. Es gibt, also Ambivalenzen gibt es auch in solchen Geschichten,
klar. Aber es gibt doch wahnsinnig schöne Überschneidungen. Also ja. Wenn Salma Hayek einen der reichsten Männer der Welt heiratet, der 20 Jahre älter ist als sie, dann
ist es wahre Liebe.
Ist es wahre
gespickt mit.
So, die können sich ja trotzdem sehr gut verstehen und das kann ja glücklich übereinkommen. Ja. Das Beste an diesem Film ist aber nicht diese royale Geschichte, die ist auch sehr schön, sondern das Beste an diesem Film ist, dass Olivia Colman damit weltberühmt geworden ist.
War das der Film? Ich meine, sie hat einen Oscar dafür bekommen.
Ja. Das war der Film, wo sie international entdeckt worden ist. Irgendwie europäische Publikummer und vor allem britische Publikummer haben sie schon sehr viel länger gelebt. Und die ist eine fantastische Schauspielerin und auch deswegen eine meiner Favorites, weil sie halt eine von denen ist, die sagt, ich verstehe überhaupt nicht, worüber ihr redet, ich komme einfach ans Set, kann meinen Text und mach das dann und dann gehe ich wieder nach Hause.
Das macht sie sensationell.
Frau Coleman hat ja in den letzten, seit The Favorite, also in den letzten 4 Jahren, noch jede Menge anderer Sachen abgeliefert, wo man dann mal gemerkt hat, oh.
Ja, vorher, also ich meine, Fleabag ist ja, glaube ich, älter, ne, als 4 Jahre.
Genau, und in Fleabag spielt sie die Bitch.
Die böse
Stiefmutter. Die böse, böse Stiefmutter.
Ja. Also sie spielt immer gut.
Ja. Und ich liebe, du wahrscheinlich auch, ich liebe an dem Film den wahnsinnig trockenen Humor zwischendrin. Also die Art, wie die Charaktere geschrieben sind. Es gibt diese eine Szene, wo da ist sie noch, Abigail steigt dann wieder zu Lady auf, aber da ist sie noch keine Lady, da hat sie so ein Dienstmarkt-Zimmer und dann kommt so ein Typ abends rein, irgendwie aufgestrapst mit so einer Perücke.
Nicholas Holt.
Right. Und sie sagt, are you here to seduce me or rape me? Und er sagt, but me lady, I'm a gentleman. Und sie so, okay, so rape it is. Also es gibt ganz viele solche kleinen 2-3-Zeiler, wo ich herzlich gekichert habe und also ne, die mich sehr befriedigt haben. You're gonna dismiss her, I'm not gonna dismiss her, I like her tongue inside of me. Also es gibt so ganz viele so kleine also böse diese, Sachen, die
genau,
mich diese, ja, sehr erheitert haben.
Diese kleinen bösen Sachen, wer die an diesem Film genießt, dem sei etwas empfohlen, das ich schon mal empfohlen habe innerhalb dieses Podcasts, nämlich The Great, wo sie diesen ganzen Ton in eine Serie übernommen haben und wo auch Nicholas Holt mitspielt, den komplett debilen russischen Zaren, der Katharina die Große oder die zukünftige Katharina die Große heiratet. Und das ist auch eine große Schlacht zwischen einem Ehepaar, eine Wortgefecht über mehrere Staffeln, großartig geschrieben, genial. Aber The Favorite ist eine große Wortschlacht zwischen drei Frauen, die alle fantastische Schauspielerinnen sind.
Naja, also Anne hat jetzt nicht wirklich die Wortschlacht. Die ist ja, die brilliert dadurch, dass sie nicht weiß, dass sie Land im Krieg ist und so, ne?
So. Genau.
Ach so.
Na, die ist halt so.
Sollte das nicht bald vorbei sein? Ja, würden sich die Leute wünschen. Ach so, ja.
Naja, aber das Tolle an dieser Rolle ist, dass Coleman es schafft, die könntest du ja als komplett stoffeliges, dummes Tier spielen. Und sie spielt sie aber als zerbrechliches Kind. Ja, das und das ist schon sehr beeindruckend.
Führt zu meiner umfassenden Kritik an diesem Film. Die Coleman
bitte, Frau Berlin,
ist so gut in allem, was sie spielt, dass sie auch in dieser Rolle so gut ist, dass man Gefühle für diese Königin entwickelt. Die sind nicht immer Sympathiegefühle, aber man hat auf jeden Fall, ist man irgendwie auf ihrer Seite. Und sie spielt eine geistig beeinträchtigte Frau. Und ich habe dreimal abgebrochen diesen Film und habe wirklich nicht weiter gucken können. Und ich verstehe gar nicht, warum das euch anders ging, weil dieses Ausnutzen eines geistig beeinträchtigten, einer Person, für die man Sympathie empfindet, die wird ja vorgeführt von diesem Regisseur, diese Figur, die wird vorgeführt aufs Billigste. Das finde ich so schrecklich, wie mit der umgegangen wird. Die wird wirklich in ihrer Zerbrechlichkeit als Spielball zwischen diesen beiden funzigen Weibern, die da irgendwie Karriere machen wollen. Das war bestimmt alles auch so, aber warum muss ich das sehen? Das ist doch so das ist so ein Niveau wie der Glöckner von Notre Dame. Da hat sich seit 1956 nichts dran geändert. Dieser Blick auf eine schwer gestörte, die nun durch dynastische Prozesse da irgendwie auf dem Thron gelandet ist und überhaupt nicht blickt, wo es lang geht und wenige Glücksmomente hat in ihrem Leben. Dazu gehört bestimmt diese Liebe zu dieser einen Frau und die Liebe zu der anderen. Das ist so traurig mit den Kaninchen. Das
und der
ist
blaue mit den Kaninchen Tränen ist
kann man und der blaue weinen, Kuchen. Wirklich.
Weil sie 17
Kinder also verloren hat.
Im Film sind 17 im Laufe ihres Lebens, 2018.
Überleg
entweder
mal.
Fehlgeburten oder Kinder, die sie verloren hat. Und jetzt sie alle ersetzt durch Kaninchen, die da in diesem Film vorkommen. In Realität gab es die wohl nicht.
Und die aber hat ja, mit den Kaninchen geschmust.
Ich habe aber überhaupt traurig und ich finde, fast überhaupt keine Sympathie für diese Frau.
Ich habe total gesagt. Sympathie und ich finde gemein, einen Blick so zynisch und unbarmherzig darauf zu richten, auf diese Zeit und eine Frau in den Mittelpunkt zu setzen, die dem nicht gewachsen war, null gewachsen war. Und darüber einen Film zu machen, finde ich so überflüssig wie ein Kropf. Also ich verstehe diesen Regisseur überhaupt nicht. Und ich verstehe auch nicht, dass der irgendwelche Preise gewonnen hat, außer eben, dass die alle sehr gut spielen. Aber diese Emma, wie heißt die Emma?
Stone.
Emma Stone hat mir schon viele Filme versaut, die mag ich ja sowieso nicht. Und dann, was mich auch bis zum Tode gereizt hat, und das habt ihr auch nicht erwähnt, ist die Musik. Die Musik ist so fürchterlich, die kräht dazwischen und hat da so atonale Bögen, die irgendwie, ich habe immer den Ton leiser gestellt und konnte den aber leider nicht hören, was sie sagen und so. Also es war alles ganz furchtbar. Diese Musik macht mich fertig. Ganz schlimmer Film, würde ich nie nochmal gucken. Obwohl Olivia Colman sensationell ist.
Ich bin
und
völlig,
das ist das Problem des Films.
Ich bin völlig,
zu gut für diesen schlechten
völlig,
Film.
Ich bin völlig anderer Meinung. Ich finde das Buch fantastisch.
Das Buch habe ich jetzt nicht gelesen.
Ich meine das Drehbuch.
Ach so.
Du hast es ja gesehen. Ich genieße auch die Musik, weil die Musik ähnlich funktioniert wie in Peter Greenaway-Filmen. Also es ist halt ein erzählisches Element. Und toll eingesetzt, wie ich finde.
Erzählt eine ganz komische Geschichte.
Und es ist natürlich was du aus eben beschriebenen Gründen nicht mögen kannst, weil es in sich ein großes kritisches, eine große kritische Schlachteplatte zum Thema Adel ist. Es wird natürlich, dieses gesamte System wird in Frage gestellt.
Ja, doch,
indem
bin ich
diese,
doch total für.
Indem diese eigentlich nicht befähigte Person unendliche Macht hat und diese unendliche Macht ja auch auslebt. Also sie ist sich nicht so, dass sich die Figur nicht darüber bewusst wäre, dass sie die wichtigste Person in jedem Raum ist, in dem sie ist, sondern das lässt sie ja schon raushängen.
Absolut. Ganz schlimm.
Aber da frage ich mich halt auch, also woher deine große Sympathie mit ihr kommt, weil also ich meine, klar sieht man, ja, die ist auch sie hat sich das nicht ausgesucht,
die
ist da reingeboren worden.
Eine Frau, die nicht verdient hat, diesen Job zu haben.
Aber gleichzeitig ist sie eine Täterin, sie ist ja super manipulativ, sie beutet die Leute aus, sie entscheidet nach Lust, Laune und Dollerei.
Mit dem geistigen Niveau eines 10-jährigen Kindes.
Ja,
I
would still hit that child.
Ja, ich auch.
Ja.
Ja, nein, was ich meine ist, dass man doch Mitleid hat mit so einer also man will doch nicht sehen, wie diese Frau zwischen den Intrigen des Hofes aufgerieben wird und selbst daran mitmischt und auch Täterin ist. All das ja richtig, aber warum will ich das sehen? Das ist doch so wie, und deswegen mein Vergleich, der Glöckner von Notre Dame ist genauso ein Film, der mich aufregt, aber der ist von 1956. Da denke ich noch, okay, da konnten die aber Leute nicht so nachdenken.
Wenn du jetzt zum Beispiel Monster über so geschaut einen. Hast, ich meine, Aline Wuornos, ne, auch Opfer ihrer Umstände und sie ist Täterin, gleichzeitig ist sie Opfer. Find das hast du doch auch
schwierig.
Geguckt.
Nee, aber
und ohne jetzt nie, irgendwie, ich kann das nie wieder angucken.
Nee, ich finde aber solche Filme nicht gut. Und deswegen habe ich die immer nie gemocht. Nie. Immer nie.
Aber es ist
nie.
Natürlich, also nie. Sagen wir mal, und das große Drama in einem bestimmten Ton über britische Royals ist natürlich auch so ein Standard in der Filmgeschichte der letzten 50 Jahre. Und auch das Betrachten der Fieslichkeiten bei diesem Thema ist natürlich von The Madness of King George bis zu anderen King's Sachen.
Speech,
das ist The King's Speech, also die Beeinträchtigung dieser Person zu betrachten, ist natürlich auch so ein Given. Und das mit drei Frauen zu machen, statt zu sagen, wir suchen uns jetzt den nächsten komplett geisteskranken König in der englischen Geschichte.
Ja.
Und Queen Anne ist jetzt keine von den berühmten Königen.
Nee. Und das, also,
gar nicht.
Das haben sie sich halt auch nicht aus den Fingern gesogen. Also Lady Marlborough
das
hat sie
alles so
gemaßregelt. Sie stand an ihrer Seite. Die hat ja auch vor den Augen und Ohren von anderen Leuten gesagt, irgendwie, du bist dumm, du bist hässlich, halt's Maul. Du weißt nicht, worüber du redest. Bis die Alte geheult hat und so. Das ist ja alles.
Ich glaube, ich habe gerade die Antwort, warum ich das nicht mag. Ich glaube, das ist mir zu realistisch. Ich möchte diese.
Das ist das, was ich vorhin nicht sagen wollte.
Doch, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das kann man auch deutlich sagen, dass ich da eher der Delusion anhänge und lieber Bridgerton gucke.
Bridgerton.
Als sowas. Also, Bridgerton ist jetzt auch furchtbar, da sind wir uns einig. Aber wenn Königshaus, dann will ich in irgendeiner Form. Höchstwahrscheinlich, so ein bisschen die Delusion haben. Mhm. Und das hier ist jetzt wirklich so nah dran, höchstwahrscheinlich an der traurigen Mittelalterwirklichkeit. Ich finde auch diese Lebensumstände so unglaublich brutal. Mhm. Und in dem Film sind so viele harte Szenen und trotzdem wird das so mit Komik
allein
verkauft.
Allein dieses Taubenschießen, ne?
Ich
also, dass
die
mit echten Tauben Taubenschießen machen. Das war das wahrscheinlich
heute,
früher so,
heute
bevor sie halt das Tontaubenschießen erfunden haben. Die haben halt echte Tauben in der Hand und dann sagen die Ladies immer throw und dann schmeißen die Taube hoch, dann wird sie halt abgeschossen.
Ja, aber heute schmeißen die immer noch irgendwelche Hirsche, werden abgeschossen und so. Das machen die immer noch.
Genau, also schmeißen Hirsche in den Luft.
Heute schmeißen sie halt Hirsche, aber es ist dasselbe Grund. Es ist einfach brutal und dieser komische Ton, von dem ihr sagt, ja, es ist eine Komödie, ja, aber da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Ich saß davor und war wirklich sprachlos.
Dass Paul und ich halt sowas gut finden, wenn das so nah an der Realität ist, die eklig ist und wehtut.
Er erinnert mich ein bisschen halt an Gefährliche Liebschaften, weil da war es auch so, dass es eine brutale Konstellation
aber die
war.
Waren ja nicht so degeneriert.
Gefährliche Liebschaften ist einer meiner absoluten
Lieblingsfilme. Den mag ich auch gerne, weil die Schauspielkunst so groß ist. Ja. Aber es ist auch eine gemeine Geschichte. Es ist eine böse Geschichte, die eigentlich nicht lustig ist.
Die Szene, ist für mich eine der besten Szenen der Filmgeschichte, als er zu ihr sagt.
Ja, es ist toll.
Du kannst jetzt entscheiden, was möchtest du? Und sie guckt ihn an und lächelt und du denkst, ah, alles ist schön. Und dann switcht was in den Augen. Krieg.
Ja, das ist
absolutes Favorite.
Toller Film.
Ja, mein Lieblingssatz in dieser Szene ist der vorher kommt, nämlich ich habe übrigens nie wieder geheiratet, damit ich mich nie wieder von einem Mann anschreien lassen muss.
Ja, der Film ist toll, aber es ist trotzdem nicht schön zuzugucken.
Um Tatjana einen Gefallen zu tun, kommen wir jetzt zu etwas völlig Unrealistischem.
Oh, du bist so gut zu mir.
Ich habe mir lange überlegt, über welche Königin oder Adelige ich heute sprechen möchte, hing dann lange auf The Great, dass ich hiermit nochmal empfohlen habe und bin aber letzten Endes beim teuersten Film der Filmgeschichte gelandet, mit dem größten Filmstar der Filmgeschichte, die eine der berühmtesten Frauen der Weltgeschichte spielt. Wir reden über Kleopatra.
Endlich.
Eine vierstündige, royale, unfassbare.
Hast du vierstündig oder vierstündig?
Vierstündig.
Noch
vierstündig.
Fans hoffen auf die 6-Stunden-Version.
Dazu kommen wir gleich. Also der Film, über den wir reden, dauert in der üblich geschauten Fassung, die es heute gibt, 4 Stunden und 12 Minuten.
Wovon aber fairerweise 6 Minuten Einblender sind von Ouvertüre, Mittel und irgendwas.
So, um mal kurz zusammenzufassen, worum sich dieser Film
dreht. Mal kurz alleine, also, jetzt geht's los. Ja. Guck mal in der Dreiviertelstunde wieder auf die Uhr.
Epischer Breite.
Ja. Nein. Wir fassen mal kurz zusammen. Also der Film erzählt die Lebensgeschichte oder zumindest einen Teil der Lebensgeschichte von Kleopatra der Siebten. Kleopatra, die wir heute als Kleopatra kennen, war nämlich eigentlich Kleopatra die Siebte. Die letzte Pharaonin und der letzte Pharao, also die letzte Person, die in dieser Form regiert hat, von Ägypten. Das tat sie von 30 vor Christus, von 61 vor Christus bis 30 vor Christus.
Hat sie ihn knapp verpasst,
Mensch. Sie hat ihn knapp verpasst.
Filme zusammen drehen können.
Ja. Sie hat sich dort, das mussten sie aber
Charles
nicht.
Hessen so. Und Elizabeth Taylor.
Kleopatra ist wegen ihres Lebens eine der seit 2000 Jahren berühmtesten Frauen der Welt.
Ihrer Nase.
Oder es gibt unendliche Geschichten über diese Frau. Bevor ich zu dem Film komme, der über sie gedreht worden ist, möchte ich wirklich allen Menschen, die das jetzt hier hören und auch meinen beiden Mitdiskutantinnen, ein Buch ans Herz legen. Das heißt Kleopatra, ein Leben, und ist von der besten derzeit lebenden Biografin der Welt. Die heißt Stacy Schiff und hat vor 8 oder 10 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, das Leben von Kleopatra aufgeschrieben in einem mehrere hundert Seiten starkes Buch. Dafür hat sie 10 Jahre lang recherchiert und dabei Quellen aufgetan, die kein anderer Historiker vor ihr aufgetan hat. Dabei entstand ein völlig neues und sehr anderes Bild vom Leben dieser Frau. Sie hat auch mehreren Mythen, die es über Kleopatra gibt, nämlich, dass sie eine männerfressende Hure war, dass sie wunderschön war, dass sie viele, viele Dinge getan hat, die eher mit dem Film, über den ich gleich noch reden werde, als mit ihrem wahren Leben zu tun hat. All dem widerspricht Frau Schiff deutlich. Frau Schiff ist außerdem eine der besseren Schreiberinnen auf dem Planeten. Es ist ein hochunterhaltsames, fantastisches Buch, das ich nur empfehlen kann.
Hast du das?
Ich habe das, ich leihe dir das.
Gerne, ja. Sowas mag ich gerne lesen.
Und das, was Frau Schiff unter anderem, Frau Schiff beginnt damit, dass Kleopatra, also ungefähr 100 Jahre bevor Christus den Planeten betreten hat, geboren wird. Wann genau das Geburtsdatum ist, ist ein bisschen umstritten. Sie wird das in eine uralte ptolemäische Dynastie. Ihre Vorfahren sind seit 12 Generationen oder seit 12 royal Vertretenden, die Pharaonen von Ägypten. Ägypten ist zur damaligen Zeit schon eine römische Provinz. Ihr Vater hat sich mit Rom darauf geeinigt, dass er diese Provinz verwalten darf und weiterhin bestimmen darf, wer da regiert, also dass die Familiendynastie aufrechterhalten wird. Rom hat beschlossen, dass es eine Doppelspitze geben muss an der Spitze von Ägypten, nämlich immer eine Pharaonin und ihren Gatten oder einen Pharao und ihren Gatten. Kleopatra schlägt daraus so ein bisschen Profit, weil das, was sie tut, ist nämlich, wie Tatjana wird es lieben, sie hat 2 Ehemänner, bevor sie dann erst mit Caesar und dann mit Antony schläft. Diese beiden Ehemänner sind ihre jüngeren Brüder, mit denen sie jeweils 1,5 und 2 Jahre verheiratet ist, bevor sie sie ermorden lässt, as you do.
Yeah. As one does.
Also jeder, der Geschwister hat, wird diesen Impuls kennen.
Ja.
Und
davon haben sie auch
schlafen
Kinder?
Oder das wird ihm ermorden?
Ich glaube eher, also ob sie miteinander, dass sie miteinander.
Wer hat denn gerade mit seinem Cousin geschlafen? Da gab es doch auch eine Geschichte.
Ricky
Martin, genau, die Drecksau.
Das verrückte Kind hat die Klage zurückgezogen, also es ist alles schön. Das ist, glaube ich, nie passiert. Ja. Ich weiß auch nicht genau, ob Kleopatra mit ihren Brüdern geschlafen hat. Es gab jedenfalls innerhalb dieser Dynastie jede Menge Inzest.
Ja.
Frau Schiff hat recherchiert und auch andere Historiker haben recherchiert, dass die Mythen, die viele böse ältere Männer dann von griechischen Stückeschreibern bis zu Shakespeare in den nächsten 1500 Jahren über diese Frau aufgeschrieben haben, wahrscheinlich nicht wahr sind. Ja. Das, was Frau Schiff recherchiert hat, ist, Kleopatra war eher klein und ein bisschen auch kleinbusig und wahrscheinlich keine besonders schöne Frau. Das, was sie war, ist eine unfassbar machtbewusste und sehr, sehr intelligente Frau. Kleopatra ist außerdem das erste Familienmitglied ihrer gesamten Familie für die letzten 1000 Jahre, das Ägyptisch spricht.
Kurze Frage zwischendrin, weil ich es vielleicht auch nicht mitbekommen habe. Hat Frau Schiff das Buch zum Film geschrieben oder redest du jetzt
über zwei Filme? Nein. Das Buch ist ganz neu.
Das Buch ist, wie gesagt,
in vier Stunden.
Das Buch ist, wie gesagt, 10 Jahre alt. Der Film ist deutlich älter. Auf diesem Buch von Frau Schiff basierend wird allerdings gerade eine Neuverfilmung dieses Lebens geplant.
Das wird gut.
Dieses Lebens geplant. Die Hauptrolle in dieser Verfilmung soll Gal Gadot spielen, die sich dafür schon aus Ägypten viel Kritik angefangen hat, weil sie ja eine israelische Jüdin ist. Und das so ein bisschen schwierig ist. Die Kritik an dem Film Kleopatra, über den ich jetzt rede, der ist von 1964 und die Hauptrolle spielt Elizabeth Taylor. Auf diese, auch
hat
daran,
nicht viel mit der Bar gehabt.
Auch daran,
es gab sehr
auch,
viele
weiße auch da, Menschen. Auch, aber Frau Schiff bezieht sich auf den ersten Seiten ihres Buches auch auf diesen Film und schreibt die wunderbaren Sätze, dass es ja viel Kritik daran gibt, dass Kleopatra immer so als nicht ägyptisch, so als europäisch dargestellt wird und so weiter und so fort. Fakt ist, Kleopatra ist eine direkte, in direkter Linie und nachweisbarer Linie abstammende makedonische Griechin von Alexander dem Großen, der Alexandria gegründet hat, die Hauptstadt von Ägypten zur damaligen Zeit, in der Kleopatra auch gelebt hat. Frau Schiff schreibt dazu den wunderbaren Satz, that means Cleopatra was about as Egyptian as Elizabeth Taylor.
dann war dieser Adelsgeschlecht so, heißt, dass die von den Griechen abstammen sozusagen und sich von den normalen Ägyptern dann
genau, in dieser abheben. in dieser gesamten Familie gibt es bis zu Kleopatras Geburt jedenfalls kein nachweisbares ägyptisches Blut, das sind alles...
Das war die Oberschicht.
Das war die Oberschicht, die sprachen auch, so wie Friedrich der Große zum Beispiel Zeit seines Lebens sehr wenig Deutsch gesprochen hat, dafür sehr viel Französisch.
Ägyptisch gesprochen.
Kleopatra war die erste Person in ihrer Familie, die Ägyptisch gesprochen hat und sprach neben Ägyptisch auch noch 8 andere Sprachen.
Also war sie schlau.
Was dazu geführt hat, dass sie eine unfassbar geschickte Diplomatin war. Warum das so sein musste, wird auch klar, wenn man sich den Rest ihrer Lebensgeschichte anguckt. Kleopatra hat erst mit dem in Ägypten einfallenden Julius Caesar eine Beziehung angefangen. Wie diese Beziehung genau aussah, darüber sind sich Historiker sehr uneinig. Die einen sagen, Caesar war ein schwuler Mann und die hatten nur eine platonische Beziehung. Die anderen und auch der Film mit Elizabeth Taylor sagen, die haben gebumst, bis die Wände wackelten.
Na gut, wenn sie aussah wie Liz Taylor, dann haben sie gebumst. Wenn sie heftig war, haben sie
so,
nicht gebumst,
also das, was Historiker heute festgesagt haben, ist, dass Kleopatra wahrscheinlich ungefähr 1,50 war, eine eher gedrungene Figur
gebumst.
Hatte.
Kylie Minogue ist auch
1,50. Es gibt mehrere... Sag mal,
Barbie hat gerade rausgefunden, dass Kleopatra aussah wie Kylie Minogue.
Genau. No, she didn't. Kleopatra sah mit großer Wahrscheinlichkeit eher aus wie Tova Feldschuh.
Natürlich alle kennen.
So, von der wir dann ein Bild.
Jetzt zum Film.
Egal, jetzt zum Film.
Gerne.
Aus dieser Geschichte, weil Kleopatra ja immer noch weltberühmt war, wollte die 20th Century Fox, die Anfang der 60er, Ende der 50er Jahre in schwerer Geldnot war und wenig Film produziert hatte und viele Flops gelandet hatte, eigentlich eine schnelle Nummer und einen weiteren Sandalenfilm machen.
Ja.
Das war ja damals in, ne?
Das war super in.
Ben-Hur und dieser ganze Rotz.
Die erste Person, die für diesen eigentlich für eine halbe Million Dollar zu produzieren, das waren im heutigen Geld ungefähr 5 Millionen Dollar, also nicht viel Kohle.
Das Make-up von Taylor.
Sollte eigentlich Joan Collins, von der es auch Castingaufnahmen gibt, in Kleopatra-Make-up und mit diesem
Kleopatra. Die vorher schon reüssierte in das Land der Pharaonen und sich deswegen mit Diamant im Bauchnabel schon für diese qualitative Charakterrolle so vorgestellt hat.
Der Produzent dieser ganzen Geschichte hatte aber sehr viel größere Pläne. Also es ging darum, dass die 20th Fox diesen Stoff besaß. Es gibt einen Stummfilm von 1917, der auch Cleopatra heißt.
Der
auch
gut ist.
Und
mit Colette Colbert, immerhin.
Nee, nicht Colette, die Hauptdarstellerin hieß anders. Mir fällt der Name gerade nicht
aber
ein.
Aber Colette Colbert hat sie auch mal gespielt.
Ja, aber nicht in diesem Film. Und jedenfalls, dann wurde dem Produzenten dieses uralte Drehbuch überreicht für einen Stummfilm. Dieses Buch hatte also keinerlei Dialoge. That was bad.
20 Minuten später, wir haben noch nicht eine Szene aus dem Film besprochen.
So, ich raste gleich aus. Nein, ganz ruhig bleiben.
Und
Paul baut das auf.
Jedenfalls, was dann passierte, war, dass der Film, dass der Produzent aber sagte, ja, ich möchte aber eigentlich jemand anderen besetzen. Und dann wurden Namen durchgereicht von Sophia Loren bis über bis zu Ava Gardner, also alles, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum war, sollte man.
Sophia hätte ich mir gut vorstellen können.
So, Sophia Loren wäre auch eine feine Variante gewesen, ist es dann aber nicht geworden. Jedenfalls dann hatte der Produzent eine Wunschbesetzung. Diese Wunschbesetzung war Elizabeth Taylor.
Warum?
Weil Elizabeth Taylor zur damaligen Zeit der größte Filmstar der Welt war und ein Garant für volle Kassen. Man einigte sich mit diesem Studio, das Studio sah das auch so, vor allem mit dem Garant für volle Kassen. Das Studio wurde damals von einem griechischen Geschäftsmann geleitet, der vor allem das war, ein Geschäftsmann, also der war kein Filmemacher. Daryl Zanuck, der das Filmstudio mal gegründet hatte, hatte sich gerade in die Unabhängigkeit verabschiedet und es ging vor allem darum, schnell Geld zu machen. Frau Taylor war ein Garant für volle Kassen und wurde deswegen als gut befunden. Dann rief der Produzent bei Frau Taylor an, deren die Liebe ihres Lebens Mike Todd war gerade bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Sie tröstete sich mit dem besten Freund von Mike Todd, der eigentlich mit Debbie Reynolds zusammen war, Eddie Fisher, dem Vater von Carrie Fisher.
Ja, die Geschichte.
Und Eddie Fisher nahm das Telefon ab. Frau Taylor war gerade im Badezimmer und hatte keinen Bock zu arbeiten und auch genug Geld. Dann sagte Herr Fisher nein und dann sagte der Produzent doch, hol sie. Und dann erklärte Eddie Fisher Frau Taylor in zwei Sätzen, was der Produzent wollte. Dann sagte Frau Taylor, ich habe da keinen Bock drauf. Dann sagte der Produzent doch, hat sie. Dann sagte Frau Taylor, sag ihm einfach, ich mach's für $1 Million. So viel hatte
er noch. Um den Rücken frei zu haben, um den wegzukriegen.
So, also das war ungefähr.
Das war noch nie.
Das war das ungefähr Dreifache der höchsten Gage, die es je in Hollywood gegeben hatte.
Das hat ihm nur gesagt.
So, um sicherzustellen. Dann sagte der Produzent,
ja. Sure.
dann sagte Frau Taylor einen Moment.
Scheiße.
Einen Moment, nichts. Und sagte da, diskutierte das dann mit ihrem Management und mit Eddie Fisher und sagte dann zu. Das war das erste tragische Moment in dieser noch sehr viel tragischer werdenden Geschichte. Frau Taylor.
Erstmal, eine exorbitante Gage, die bis dato noch nie gezahlt worden war für eine weibliche Hauptdarstellerin. Wenn man jetzt aber die Länge der Dreharbeiten.
Das wussten sie ja nicht. Die dachten
geplant, also dann wurde diese Produktion vorbereitet. Frau Taylor hatte in dieser Zeit gerade Suddenly Last Summer abgedreht und davor noch Butterfield 8.
Hat einen Oscar im Gepäck gehabt.
Nee, keinen Oscar, das kam später. So. Das war die erste PR für den Film. In Zukunft der bestbezahlte Filmstar der Welt. Das hat keinen gewundert, aber $1 Million waren umgerechnet auf die heutigen Marktwerte ungefähr 10 Millionen Euro. Das war sehr, 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 sehr viel mehr Geld, als irgendjemand bis dahin bekommen hatte. Die Dreharbeiten wurden auf 4 Monate angesetzt. Als Drehort wurden die Londoner Pinewood Studios ausgewählt, wo mit einem unglaublichen Aufwand und unter einem Regisseur, dessen Namen ich jetzt hier nicht sage, weil wir gerade noch gleich den Namen des eigentlichen Regisseurs sagen, Kulissen aufgebaut wurden, die so groß waren, dass sie dazu führten, dass in der englischen Region, in der das passierte, die Baumaterialien ausgingen. Und
die bauten also das antike Ägypten nach, im Prinzip.
So, die bauten das antike Ägypten nach, aber vor allem auch das antike Rom. Das römische Emporium wurde in seiner dreifachen Größe nachgebaut, weil die eigentliche Größe des Forum Romanum offenbar nicht groß genug war, um darin zu drehen. Jedenfalls stand das alles in den Pinewood Studios im herbstlichen Londoner Nieselregen, sollte dann Ägypten sein. Es gab Nachtsdrehs, wo es 5 Grad waren und alle in Togas und knappen Röckchen rumstanden. Frau Taylor reiste an und hatte eigentlich schon eine Erkältung, als sie ankam. Drehte dann so ein bisschen, wurde dann zwischendurch immer wieder krank, was dazu führte, dass die eigentlich besetzten männlichen Darsteller 3 Monate lang ihre Szenen drehten und Frau Taylor ab und zu mal sagte, ich kann jetzt aber noch nicht drehen, hab noch Husten und die ganze Zeit im Hotel rumhing. Was dazu führte, weil sie auf Zeit gebucht war, also diese Millionen Dollar war ihr zugesagt für 4 Monate Drehzeit, für jede weitere Woche bekam sie weitere 125.000 Dollar. So.
Da wäre ich auch mal krank gewesen.
So, jedenfalls, sie fing dann irgendwann an zu drehen, weil sie gesundheitlich dazu in der Lage war, für ein paar Tage. Danach kriegte sie dann aus dieser irgendwie ein bisschen vorhandenen Erkältung, wurde was sehr viel Schlimmeres, sie kriegte hohes Fieber, fiel in ihrem Londoner Hotel kurzzeitig in ein Koma. Im Ballroom dieses Hotels fanden parallel ein Ärztekongress statt. Ihre Bediensteten, die sie nicht wecken konnten, rasten zu diesem Ärztekongress. Unter diesen Ärzten befand sich zufälligerweise der beste Reanimateur Englands. Der raste in ihr Hotelzimmer, nahm einen spontanen Luftröhrenschnitt vor.
Mit einem Kugelschreiber.
Mit einem Kugelschreiber und rettete Frau Taylor so das Leben. Das ist jetzt alles
das kein... Allein ist ja
das
Material
ist
allein für eine Miniserie.
Ja, genau, das ist...
Die sollten eine Miniserie...
John Collins wurde nachts angerufen und hat gesagt, die ist tot und...
So, du musst übernehmen.
Jordan, ich komme. Genau, der Produzenten wie Produzenten so sind, weil Dreharbeiten sind teuer, riefen halt in dem Moment, wo es hieß, Frau Taylor könnte gerade gestorben sein, Frau Collins an und sagten, could you, das passierte dann doch nicht. Frau Taylor überlebte, kam ins Krankenhaus, war 3 Wochen im Krankenhaus, begab sich danach für eine längere Rekonvaleszenz nach Amerika, wo Eddie Fischer sie weiterhin liebevoll betreute. Währenddessen
machte da das berühmte Foto mit dem Luftröhrenschnitt,
genau,
mit
der Narbe, machte das berühmte Foto mit der Kleopatra-Schminke und dem Luftröhrenschnitt, was historisch absurd ist. Was in der Zeit passierte, war, es war inzwischen November und Dezember im englischen Wetter. Die Pappmaché-Kulissen, die gerade für viel Geld gebaut worden sind, rotteten vor sich hin. Es mussten alle 3 Tage neue Palmen, die im englischen Winter auch nicht besonders lange hielten, eingeflogen werden.
Wer hätte das nur vorausahnen
sollen? Was alles dazu führte, dass Ende Dezember der erste Regisseur dieses Projektes das Handtuch warf, beziehungsweise das Studio warf es ihm ins Gesicht.
Ja.
Bis dahin hatte dieser Film 7 Millionen Dollar gekostet und es gab 10 Minuten gedrehtes Material. Nichts davon ist in dem Film, den es jetzt gibt. Also man muss immer dazu sagen, man muss diese Zahlen, die ich jetzt gerade sage, immer mal 10 nehmen, um sie in die heutige Währung zu übersetzen. Das ist inflationsbereinigt so. Und das, wir hatten also 70 Millionen Dollar ausgegeben, ein Studio, das sowieso nicht besonders viel Geld hatte und gerade nicht so flüssig war. So, dann, Frau Taylor hatte sich in ihren Vertrag noch alle möglichen anderen fröhlichen Dinge reinschreiben lassen, nämlich unter anderem Co-Star-Approval und Director-Approval. Sie durfte also bestimmen, mit wem sie spielen und mit wem sie überhaupt drehen durfte. Auf der Liste der Regisseure, die sie für gut befanden, standen 2 Namen. Einer davon war Mankiewicz. Mankiewicz hatte so schöne Sachen gedreht wie All About Eve und so Geschichten und war ein toller Regisseur und hatte sie auch gerade in Suddenly Last Summer zu einer Spitzenleistung bewegt.
Ja.
Das Studio fand das alles okay. Herr Mankiewicz hatte nur keinen Bock zu arbeiten und ließ sich für eine unfassbare Summe, zur damaligen Zeit, ich glaube, er kriegte 5 Millionen für die Regie oder irgendwie sowas.
Also sie kriegten alle viel Geld, ja.
Sie kriegten alle wahnsinnig viel Geld. Weil es halt der neben, das könnt ihr in unserer Marilyn-Folge nachhören, der letzten Produktion von Marilyn Monroe, Something Gotta Give, der einzige Film war, der sich in der Zeit beim 20th Century Fox in Produktion befand. Warum das wichtig ist, dazu komme ich gleich noch. Frau Taylor bekam, Frau Taylor hatte eigentlich gerade wegen der Affäre mit Eddie Fischer, die ja dazu geführt hatte, dass Amerikas Lieblingspaar Eddie Fischer und Debbie Reynolds auseinandergegangen waren, viel böses Blut in der amerikanischen Presse verursacht und war nicht so gut gelitten. Jetzt, wo sie fast gestorben war und eine Narbe am Hals hatte, fanden sie alle wieder toll. Ja. Und was dazu führte, dass sie für einen ihrer schlechtesten Filme, nämlich Butterfield 8, den sie selber so scheiße fand, dass sie während der Dreharbeiten, also die berühmteste Szene in diesem Film ist, wie Frau Taylor mit einem Lippenstift irgendwas an einen Spiegel schreibt. In einer Drehpause schrieb sie an diesen Spiegel a piece of shit und es fiel keinem auf und es wurde kurz mitgedreht, bevor sie es wieder abgewischt haben. Anyway, Frau Taylor wusste, wie schlecht dieser Film war und dass sie diesen Oscar nur bekommen hatte,
Todes-Oscar,
weil sie fast gestorben war. Sie war aber jetzt gerade Oscar-Preisträgerin, was dem Studio dazu verhalf, zu sagen, natürlich behalten wir Madame und natürlich bezahlen wir ihr alles Geld dieser Welt, was sie braucht. Immer daran denken, Frau Taylor kriegte weiterhin pro Woche 125.000 Dollar. Wie sich das aufrechnet, erklären wir am Schluss. Jedenfalls zog die Produktion, weil Frau Taylor ja gerade einen Luftröhrenschnitt hatte und vorher auch schwer erkältet war, von London nach Rom, wo man alle diese Kulissen nochmal baute. Also ja, alles, was...
Cincinnati oder
Cincinnati. Cinecittà.
Cinecittà.
So, wie man... So, und alle diese Kulissen wurden nochmal gebaut, das Ganze wurde noch unglaublich viel teurer. Herr Mankiewicz sagte für eine Unsumme für die Regie zu, eine der schlimmsten Fehlentscheidungen seines gesamten Lebens, würde ich jetzt mal behaupten. Und Frau Taylor begann endlich zu drehen. Der eigentliche Plan war, dass man zwei Filme dreht, nämlich einmal die Geschichte von Caesar und Cleopatra, basierend auf dem gleichnamigen Stück von William Shakespeare, so ungefähr, und dann einen weiteren Film, der die Geschichte von Cleopatra und Antony erzählen sollte. Das Drehbuch, das Herr Mankiewicz nie wirklich fertig schrieb, aber an dem er während der Dreharbeiten nachts kontinuierlich weiterarbeitete, war in der ersten Phase ungefähr so dick wie das Londoner Telefonbuch, also sehr dick. Es wurde gedreht. Die männlichen Hauptrollen bekamen Rex Harrison, der Hauptdarsteller aus My Fair Lady später, und ein wohlgelittener englischer Charakterschauspieler namens Richard Burton, von dem man noch nicht allzu viel gehört hatte.
Außer, dass er Shakespeare-Theater-Ikone war.
Der hatte am Broadway gerade sehr erfolgreich Shakespeare gespielt und deswegen befand Mankiewicz, dass er jetzt der Richtige wäre, um das zu machen. Das war auch eine der wichtigsten Entscheidungen der Filmgeschichte, weil Frau Taylor und Herr Burton trafen auf dem Set aufeinander. Frau Taylor guckte Herrn Burton an und Herr Burton guckte Frau Taylor an. Sie küssten sich das erste Mal, hörten damit nicht wieder auf.
Auf Kamera.
On camera. Herr Mankiewicz schrie dreimal Cut.
Die Aufnahme gibt's.
So, und sie hörten einfach nicht auf, sich zu küssen. Alle um sie herum kicherten. Was dazu führte, dass Frau Taylor und Herr Burton eine der berühmtesten Affären der Filmgeschichte begangen und auch eine der berühmtesten Beziehungen. Der arme Eddie Fischer, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil der war auch nicht ganz unberühmt und on camera.
Wenig Sympathien für ihn,
on, cam- ja, on camera.
Ausgetauscht,
on ja. camera Bye. Und unter. Sie hatte ihn immerhin gerade geheiratet. Also,
ja gut, aber du, so,
hatte er vorher schon
Eddie mal Fischer und so. Richard Burton jedenfalls war auch bekannt als die wandelnde Fleischwurst, die jetzt wirklich alles gefögelt hat.
Was auch immer Herrn Burton dazu bewogen haben oder Frau Taylor dazu bewogen, Herrn Burton charmant zu finden, sie tat das sehr ausgiebig und sehr
Last
so. Und diese Dreharbeiten waren endlos. Roddy McDowall, der eine wunderbare Rolle in dem Film spielt, und Richard Burton nahmen zwischendurch, weil sie sich einfach langweilten, noch ein anderes Projekt an und gingen mal kurz für ein paar Wochen weg und drehten in einem anderen Film. Während Herr Mankiewicz versuchte, dieses Drehbuch, die Gesamtproduktion und alle diese Figuren zu bändigen. Und jedenfalls...
Es uferte ein bisschen aus.
Die Gesamtdreharbeiten dauerten fast 2 Jahre. Was dazu führte, dass Frau Taylor am Ende der Dreharbeiten, sie war zwischendurch auch nochmal krank und so, 7 Millionen Dollar in Rechnung stellte, weil das war ja die Vereinbarung. Das bedeutete.
Und plus Einspielergebnisse, glaube ich, oder so.
Genau,
ne?
sie kriegte die Gage und 10% der Einspielergebnisse. Studio sagte nö, Frau Taylor sagte, ich habe einen Vertrag, verklagte das Studio und bekam 2 Jahre später recht. Und wie gesagt, diese 7 Millionen Dollar, das sind heute umgerechnet 70 Millionen Dollar. Dafür geht man gerne mal 2 Jahre arbeiten, würde ich sagen.
Und das Studio war pleite danach. Ne?
Ich würde auch einen Luftröhrenschnitt hinnehmen.
Das Studio war pleite danach?
Ich komme, wir sind fast
Entschuldigung,
da. Wir sind fast da.
Noch dazu.
So, Herr Menkiewicz ging mit dem Material zum dann wieder intronisierten Herrn Sennung, der die 20th Century Fox inzwischen wieder leitete.
Retten sollte.
Retten sollte, weil das Studio, der Marilyn-Film war inzwischen abgeblasen worden. Cleopatra war die einzige Produktion.
Weil sie dummerweise gestorben ist.
Ist, wie Tatjana in der Marilyn-Folge gesagt hat. Was dazu führte, weil Cleopatra die einzige Produktion war, dass sich dieses Budget endlos aufblähte, weil jedes Geschäftsessen, das bei 20th Century Fox stattfand, wurde einfach dem Cleopatra-Budget aufgedrückt.
Er wurde teuer, das haben wir jetzt gehört.
So, der Film kostete am Schluss 45 Millionen Dollar, was in der heutigen Zeit ein Budget von
einem normalen Tom Cruise-Film.
So zwischen 450 und 480 Millionen Dollar waren. Also der Film war doppelt so teuer wie Titanic. Herr Menkiewicz begab sich mit völlig krank, weil der war während der Dreharbeiten einfach, der konnte so wenig schlafen, dass sie angefangen haben, ihn hoch und wieder runter zu spritzen, also morgens hoch und abends wieder runter. Und dann saß er mit einem, ich glaube, sie hatten mehrere hundert Stunden Filmmaterial gedreht. Damit saß er im Schnitt und Herr Sennung setzte sich dazu. Und der Erstschnitt von Cleopatra war 6 Stunden und 40 Minuten lang. Herr Sennung sagte dann, das geht nicht, weil das machen wir so nicht, das funktioniert nicht. Dann gab es eine 5 Stunden, 18 Minuten Fassung, die kürzte Herr Sennung, nachdem er Herrn Menkiewicz gefeuert hatte, nochmal runter oder versuchte es jedenfalls 4 Wochen lang, bis er merkte, ich habe überhaupt keine Ahnung, was für eine Geschichte die hier eigentlich erzählen wollen. Ich brauche eigentlich dringend den Regisseur, damit ich begreife, worum es hier geht. Dann musste er wieder zu Herrn Menkiewicz gehen und den nochmal holen, noch für noch mehr Geld. Dann gab es eine 4 Stunden, 12 Minuten lange Schnittfassung. Das war die Fassung, die dann in die Kinos kam. Erstmal, bis Herr Sennung merkte, oh, das kann man ja nur einmal am Abend spielen. Dann sich auf eine, die jetzt in allen Fernsehsendern ausgestrahlte Fassung ist 3 Stunden und 36 Minuten lang.
Und damit halb so lang wie die
Geschichte dieses Films. Anyway, das Cleopatra ist ein fantastischer Film.
Eben, wollte ich gerade sagen. Jetzt kommen wir zum Film.
Weil das, was bei diesem ganzen Hassel rausgekommen ist, ist einer der
Hollywood-Märchen.
Meiner Meinung nach besten Kostümfilme aller Zeiten. Mal einen Tundenorgasmus kriegen will, guckt sich bitte Kleopatras Einzug in Rom an. Es ist unfassbar.
Also, so trete ich aber auch
da habe ich Dinge zu sagen. Ne? Ich meine, sie wird da reingefahren auf einer riesen Sphinx-Nachbildung.
Pyramide,
vorne auf
irgendwas
auf so einem goldenen Podest mit ihrem Sohn neben
Sklaven,
sich. Caesarion oder wie er heißt. Und ne, sie sitzt oben auf diesem Thron und vor ihr ist aber eine Treppe.
Ja.
Und dann fragt man sich, sie wird natürlich von Sklaven gehalten und fragt sie, okay, wie kommen die jetzt die Treppe runter? Ja, weil
mit so einem Kippding.
Eben, in dem Moment, wo sie die Plattform, auf der sie sitzt, anwinkeln, damit sie die Treppe runterkommen, rutscht die ja runter mit ihrem Kind und dann ist Caesarion matsch und sie sitzt oben drauf. Außer dieses Ding hätte eine Kippfunktion, ein eingebautes Pendelding.
Rollenlager.
Ja. Ich bin auch genauso technisch wie du, insofern kenne ich diesen Begriff natürlich total. Aber ja, nicht nur, dass es dieses Kippding gibt, dass also sobald die Sklaven die Treppe runtergehen,
sie bleibt waagerecht.
Ja. Aber nicht nur, dass es das gibt, sondern damit man nicht unten drunter gucken kann, hat ein findiger Szenenbildmensch auch noch vorne so eine Reihe Goldtroddeln rangeklebt mit der Heißklebepistole, die den Blick der Kamera unter dieses Ding verwehren. Also Camp Kitsch pur. Das ganze Ding ist so schwul, dass
so
Julian F.M. Stöckel nur halt in teuer und gut. Wahnsinn.
Ich Wahnsinn. Weise nochmal darauf hin, dass dieses Kostüm, was Frau Taylor in dieser Szene trägt,
180 Kilo.
Nein, erstmal wiegt es fast einen halben Zentner. Und zweitens hat es $170.000 gekostet.
Also deine Obsession mit dem Geld, lieber Paul, die trübt ein bisschen den Blick auf diese Magie, die dadurch entstanden ist. Weil ja, es war alles toll, es war alles obszön. Aber jetzt haben wir auf Film eine völlig erfundene, kitschige Kleopatra-Version, die aber so übertrieben toll ist, dass sie also wirklich wie so ein orientalisches Märchen halt funktioniert. Das sind right. Liebesgeschichten, die größer sind als jede, die wir je selber erleben werden.
Right. Yeah.
Die Weltreiche stürzen ein, ob dieser Liebesgeschichte. Das ist alles sozusagen Kollateralschaden, weil es geht nur um diese große Liebe, erst natürlich zu Julius Caesar. Sie verliebt beide. Sich ja auch nicht zu irgendeinem Stallmeister, sondern Mensch und dann der und dann der Nachfolger.
Und immer total echt.
Und dann hat sie es auch geschafft in einem natürlich genialen marketingstrategischen Coup, dass sie die Real-Life-Liebesgeschichte mit Richard Burton zeitgleich aufnahm, das Tempo. Und das ging ja so weit, dass nicht nur der amerikanische Kongress sie verdammt hat, sondern auch gleich der Papst. So, also sie wurde ja als Ehebrecherin einer katholischen Ehe gebrandmarkt. Das erste Mal überhaupt, dass der Vatikan in eine Promi-Ehe ein schriftliches Statement gegeben hat.
Sie waren noch nicht verheiratet.
Es war ein also der Richard Burton war verheiratet, katholisch und also wollte sich auch nie scheiden lassen. Super PR, die hat also die Klavitatur erfunden für diese ganzen Sachen, die heute für uns völlig selbstverständlich
super
sind.
Super PR, was auch passierte und deswegen hat Andy Warhol Cleopatra den einflussreichsten Film der gesamten Modegeschichte genannt, war, dass um diesen Film herum, weil er so wahnsinnig teuer war und weil sie ohnehin schon so viel Geld ausgegeben hatten, eine PR-Strategie gestrickt wurde, das hatte die Welt noch nicht gesehen. Also es gab alles von Cleopatra-Frisuren über Cleopatra-Kleider, es gab eine gesamte Modekollektion von Yves Saint Laurent, die auf diesem Film basierte, es gab Cleopatra-Make-up, es gibt alles. Es war geniale Werbung. Als der Film dann endlich anlief, war er längst ein kultureller Mythos und Tagesgespräch und war am Tag seiner Premiere in jedem Kino, in dem er lief, für die nächsten 4 Monate ausverkauft.
Ja, ja, das kann man sich nicht vorstellen, wie das, was da in Bewegung gesetzt
Cultural
wurde.
Cultural Reset wird ja oft benutzt, aber ich meine, in diesem Fall ist es tatsächlich, ne, das ist im Moment die Geschichte, also die Filmgeschichte und die Art, wie Filme gemacht werden und beworben werden, für immer verändert hat.
Ja, total.
Das war ein Moment, der hat einfach
total.
Das Rad hat neu eingestellt.
Absolut.
Weil es, also
in so vielen Ebenen.
Das Studio war pleite und kriegte aber durch diesen Monster-Erfolg, den der Film dann letzten Endes hatte, sehr schnell wieder flüssiges Geld. Die Gesamtkosten des Films wurden trotzdem erst wieder eingespielt, nachdem ABC 6 Jahre später 1,5 Millionen Euro pro Ausstrahlung bezahlt hatte.
Wow.
Da hatte der Film dann seinen Break-Even, aber es hat 6 Jahre gedauert, bis die Gesamtkosten des Films wieder eingespielt worden sind. Inzwischen hat das Studio sehr, sehr viel Geld damit verdient. Mhm. Und es gibt überhaupt nur einen Cleopatra-Film wegen Elizabeth Taylor und Richard Burton, weil Herr Zanuck gesagt hat, nee, wir können daraus nicht 2 Filme machen, weil der eigentliche Plan war, 2 Filme innerhalb von 6 Monaten in die Kinos zu bringen. Und Herr Zanuck hat gesagt, nee, wir brauchen eine Schnittfassung. Wer weiß, ob die dann noch zusammen sind. Marketing war schon der gesamte, so der Antrieb für die gesamte Filmgeschichte. Und es war das Ende des Studiosystems, weil danach kein Studio mehr gewagt hat, eine dermaßen teure Produktion anzugehen.
Allerdings auch der Anfang eines wahnsinnigen Star-Systems, weil Liz Taylor hat ab da einfach immer 1 Million verlangt und auch bekommen, solange sie mit Richard Burton zusammen gebucht wurde. Und hat dann ja
angefangen. Echt, für Virginia Woolf hat die 1 Million bekommen?
Ja,
nein,
immer.
Für Virginia Woolf hat sie 1 Million bekommen.
100 pro.
Virginia Woolf hat sie angenommen, weil sie das Buch großartig fand und weil sie das gerne zusammen spielen wollten. Und für Virginia Woolf hat sie ja dann auch ihren 2. Oscar bekommen und den meiner Meinung nach auch ganz zurecht bekommen.
Ja, sie ist ja auch eine gute Schauspielerin. In dem Film ist sie ja auch gut. Aber es ist halt dieser Mythos, er schlägt natürlich
aber
alles.
Gegen Richard Burton und Elizabeth Taylor für die nächsten 12 Jahre sind Brad Pitt und Angelina Jolie ein leises Winseln.
Ja, gar nichts.
Also man macht sich keine Vorstellung davon, wie viel Zeitungen mit diesen beiden verkauft worden sind und wie viele Tickets mit diesen beiden verkauft
naja,
worden
sind. Naja, sie küssten und sie schlugen sich, macht sich halt auch besser, als sie haben sich gegenseitig ihre Publicists auf den Hals gehetzt.
Ja, also, genau.
Seriously.
So,
die hatten halt richtig Drama und
so. Und sie haben auch
gelebt.
Sie haben auch gelebt. Zwei der acht Ehen von Elizabeth Taylor sind auch mit Richard Burton. Right. Also sie haben sich scheiden lassen und haben dann nochmal geheiratet. Öffentliches Drama bis zum Get-No.
Bis zum Grab. Bis zum Grab von Richard Burton.
Bis zum Grab von Richard Burton.
Sie haben es ja auch weitergespielt bis in die 80er Jahre. Die sind
dann
zusammen im Broadway aufgetreten und alles.
Es ist, also das habe ich beim Gucken jetzt auch gemerkt, der Film ist ja nicht nur ein schwuler visueller Orgasmus und ein Drama-Orgasmus und all diese Dinge, also Kostümbild, Make-up, lalala, sondern auch ein Blueprint für so viele Sachen, die dann 100-mal zitiert worden sind. Ja. Also wie oft diese Kleopatra-Inszenierung zitiert worden ist in Live-Shows von was weiß ich, Kylie, lalala, wie sie alle heißen. Die Kostüme, die kopiert worden sind, abgewandelt worden sind in irgendwelchen Bühnenshows und so. Das siehst, also das ist ja ein Film, der immer wieder, genau, ist fester Bestandteil der Popkultur, wird immer wieder zitiert. Ist halt auch echt ein Meilenstein, aber Gott ist der lang.
Gott, der ist wahnsinnig lang. Es gibt seit mehreren, also seit einem guten Jahrzehnt, weil das auch der letzte Wunsch auch von Herrn Mankiewicz an seine Söhne war, Bestrebungen, diese 6-Stunden-Fassung des Films wiederherzustellen. Es sind viele Menschen auf dem gesamten Planeten auf der Jagd nach dem verloren gegangenen Filmmaterial. Hm. Sie haben es jetzt, einen Großteil davon im letzten Winter aufgetrieben und es wird jetzt daran gearbeitet, diesen Film auf seine ursprüngliche Länge nochmal zusammen zu, das können sie inzwischen auch, weil der Film natürlich durch endlose TV-Ausstrahlungen eine Geldmaschine geworden ist. Also nachdem die Gesamtkosten der Produktion eingespielt worden waren, begann der Film natürlich in den nächsten 40 Jahren endlos Kohle für dieses Studio zu verdienen, von dem Frau Taylor dann auch immer noch mal was sah. Und der Film hat dazu geführt, dass Elizabeth Taylor überhaupt Elizabeth Taylor sein konnte, weil Frau Taylor hatte auf heutige Verhältnisse umgerechnet 70 Millionen Dollar in 2 Jahren verdient und konnte danach einfach nur noch machen, was sie wollte, weil die hatte mehr Geld, als sie je in ihrem Leben ausgeben konnte. Ja. Was man dazu sagen muss, ist, sie hat natürlich in den 80er Jahren mit übel riechenden Parfums nochmal eine ähnlich große Summe verdient, war auch diejenige, die das Promi-Parfum an sich erfunden hat mit White Diamond und hat dieses Geld dann genommen und was sehr Sinnvolles damit gemacht, nämlich mehrere 10 Millionen Dollar davon in die AIDS-Forschung und in ihr eigenes und in ihre eigene
HIV-Organisation
investiert und war auch immer eine, nicht nur in der Öffentlichkeit, damals auch sehr mutig, also die hat schon Anfang der 80er Jahre sehr offen dazu gestanden, dass sie schwule Männer liebt und mit schwulen Männern gerne umgibt und sich dann sehr, sehr intensiv und sehr couragiert in den Kampf gegen AIDS eingeschaltet.
Die war halt immer loyal zu ihren Freunden. Das waren schwule Männer früh schon, Monty Clift,
genau.
Den Rock Hudson, als der eben öffentlich geoutet wurde als HIV-positiv, hat sie an seiner Seite gestanden. Aber es führte eben auch zu einer unverbrüchlichen Freundschaft mit Michael Jackson, wo sie eben auch bis zum Schluss zu ihm stand und ihnen gegen alle Vorwürfe. Die war also immer so loyal und so reich, dass sie sich leisten konnte, das jeweils immer zu unterstützen, no matter what. Das bedeutet aber auch, dass Liz Taylor nur ihr Leben lang nach den Gesetzen von Liz Taylor gelebt hat. Die hat sich halt nicht reinreden lassen, im Guten wie im Schlechten. Und das bedeutet, dass das ein Ego war, was es heutzutage gar nicht mehr gibt, weil du gar nicht mehr so zu einem Superstar gemacht wirst von Kind an. Die war natürlich ein Monster. Aber so ein Monster lieben die Schwulen ja, weil die in allem so übertrieben hat, im Guten wie im Schlechten, im Fressen wie im Saufen, im Ficken wie im Film.
Right.
Die war
in
so
der Größe ihrer
überlebensgroß. Genau, in die
ein so Herz wie die, so groß wie ihre Leber.
So wie die Königin, so wie die Königin Anne mit ihren 17 Kaninchen spielt, die toten Kinder repräsentieren, hat ja Liz Taylor Zeit ihres Lebens gerne ihren Safe aufgemacht und mit ihren Diamanten gespielt. Ja. Einfach nur so, weil sie mit den spielen konnte. Was also so vollkommen durchgeknallt.
Erklärt mir doch mal eine Sache, ihr als FachmännerInnen, mit diesem ganzen Vermögen und dieser ganzen Unabhängigkeit, warum zur Hölle These Old Broads?
Ja, because he wanted to do that.
Why? Ja, das fragt man.
Also ich meine, da hat sie doch wirklich nicht von profitiert. Ja, die wird da als Jabba the Hutt hin und her geschoben auf diesem
Rollbrett.
Ja.
Ja. Warum the Flintstones? Also,
das sah wenigstens noch gut aus.
Ja, wieder. Das ist ja irgendwie Comic und da wollte sie noch sich der neuen Generation vorstellen.
Und sie hat mit Lassie angefangen und wollte mit Flintstones, also zwei Comic-Verfilmungen.
Aber these old broads neben diesen, also die alle schlank geblieben sind, die alle, ich liebe den Film, aber ich meine, die sehen alle rasend aus und sie ist halt echt die Dicke auf dem Brett.
Wenn man Carrie Fisher glauben darf, also der Tochter von Debbie Reynolds und Eddie Fisher, Debbie Reynolds ist auch in these old broads, hat Debbie Reynolds sie angerufen und gesagt,
Let's
be friends.
Ja, die haben sich dadurch wieder versöhnt.
So, let's be friends, let's
ist
do
ja
this.
Ist in dem Film mit angelegt, diese elfische Geschichte.
Ich hab die mal geklaut, aber ja.
Und also Joan Collins, Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor und Shirley MacLaine.
Ist natürlich sensationell.
Möchtest du das tun? Ja, du möchtest das tun.
Ja.
Dünn und Liz.
Ja, aber man will es tun, weil es sich gut liest, aber es war eine billige Fernsehproduktion im Pappkulisse.
Aber ich liebe den Film.
Ja, ich auch.
Also, dass Joan Collins auch noch einen Spagat macht mit 75.
Ja, die sieht so geil aus in dem Film.
Ja, aber wir haben ja in der Katastrophenfilmfolge schon über einen anderen Liz-Film gesprochen, wo man sich auch fragen.
Wir können über jeden
warum hat
Which one?
The Driver's Seat?
Nein. Nee. Wo sie eine sehr alte Frau mit einem sehr jungen Liebhaber spielt. Ihr hört diese Folge, ihr werdet...
Jetzt sag doch mal.
Er hat es vergessen.
Mir fällt der Name gerade nicht ein, sonst würde ich es sagen.
Er weiß noch, dass wir darüber gesprochen
haben. Ich bin so müde gerade, das ist unfassbar.
Nein, aber man kann alle Liz Taylor-Filme gucken, aber als sie denn diese Arthouse-Phase in den 70ern hatte, da wird es ein bisschen schwierig.
Ja.
Dieser Liz Taylor-Film, über den wir eigentlich sprechen, Cleopatra, möchte ich nochmal sagen, also ich weine jedes Mal am Schluss. Ich finde, es ist so traurig. Es ist natürlich alles erlogen. Es ist
Romeo und Juliet.
Aber es ist so Romeo und Juliet und es tut mir so leid, dass so eine Riesenliebe so schrecklich enden muss und wie sie da die Hand in diesen Korb mit dem Obst und den Schlangen steckt, das finde ich ganz toll und das ist die Magie und deswegen erzähle ich es nur, dass Hollywood es doch schafft, einen zu fangen mit solchen Szenen, die erstunken und erlogen und das war eine Bitch und alles hinter den Kulissen ging es drunter und drüber, egal. Man guckt das und man ist angefasst und mitgenommen und kann sich da so reinwühlen und vielleicht ist das, was bei The Favourite eben mir gefehlt hat, dass ich mich da nicht so reinwühlen kann in diese emotionale Magie, die Kino und das ist
I
das Kino
want
dieser
realism, 50er, I want ja, magic.
Dieses so. Kino der 50er und 60er Jahre, das ist so schade, dass die jungen Leute das heute nicht mehr gucken. Weil
für die zwei heterosexuellen Männer mit sadomasochistischen Tendenzen oder mit masochistischen Tendenzen, die uns gerade zugucken und des Englischen mächtig sind, wenn sie mal Kleopatra sagen hören möchten, Neil, und zwar zu einem sehr sehr, sehr, sehr mächtigen, mächtigen Mann, also wenn sie eine sehr mächtige Frau dabei beobachten wollen, wie sie Männer kurz und klein schlägt, dann gucken sie Kleopatra. Es ist insgesamt ein Film, den man als lebendes Individuum gesehen haben sollte.
Und wenn Sie als cooler Mann als queerer Mensch Ausstattungsorgasmen sehen wollen,
das muss ich noch
absurdes, wir machen alles in Blush.
Man kann ja
diese Szene, als sie auf dem Schiff anfährt, mit dem Schiff vorfährt und dann dieses Festmahl da macht und alles sind nur so Blush und Orangetöne und sie so,
ein Traum.
Also absurd.
Ich muss noch eine Sache sagen, um den Umfang dieser Produktion dieser Produktion ein letztes Mal zu begreifen.
Wir wissen, dass er teuer war.
Es geht gar nicht um Geld, sondern dieser Film hat den Oscar für die beste Ausstattung gewonnen.
Zu Recht.
Diesen Oscar haben 10 Menschen entgegengenommen. Zehn verschiedene Leute, die für das szenische Design und die szenische Ausstattung dieses Films. Es ist der an die meisten Menschen verliehenen Oscar aller Zeiten.
Und man kann solche Filme nicht mehr heute drehen. Das Geld ist nicht da. Es wird immer eine Legende bleiben durch die Verquickung von Real und Film.
Yes.
Und dafür lieben wir das.
Und weil das eine super Vorlage ist, die Verquickung von Real und Fiktivem,
habe ich auch noch was
kommst
erzählen?
Jetzt
du.
Wir haben erst 1:23
Ach,
aufgenommen.
Du
hast nicht. Jetzt noch eine epische.
Ach du Ahnung.
Ja.
Leute, und jetzt
geht's ja vor dir.
Jetzt geht's ja um eine Serie. Macht
Tatjana einfach mal 4 Staffeln in 10 Minuten.
3.
Ja.
4.
4. Also Leute, es geht um The Crown. Ich bin ja Monarchistin der ersten Stunde und finde diese ganzen Königshaus-Klatschgeschichten toll. Und natürlich bin ich auch alt genug, dass ich dieses ganze Diana-Zeug in Echtzeit miterlebt habe. Und fand das immer spannend, diese kalte Königin, die da nicht halbmast flackt und die sich nicht rührt und so weiter. Und man hat sie gehasst und man hat Diana geliebt. Die gute und böse Seite waren ganz klar für mich zu unterscheiden. Und dann kommt 2016 diese Serie auf Netflix, The Crown, und zeigt doch oder schafft es doch in 4 Staffeln, es werden 6, 2, komm, ein Glück noch, schafft es durch hervorragende Schauspieler und durch ein sensationelles Drehbuch von Peter Morgan zu erklären, zumindest in Ansätzen zu erklären, warum diese alte, verknöcherte Steinkuh da im Buckingham Palace so ist, wie sie ist. Diese Serie zeichnet ja das Leben von Elisabeth II. Nach, und zwar von 1947 bis momentan so in die 90er. Und wird von verschiedenen Darstellerinnen, eine besser als die andere, gespielt. Mhm. Man muss jetzt nicht durch die einzelnen Lebensstationen gehen, aber man begreift, dass dieses junge Mädel plötzlich konfrontiert ist mit der Möglichkeit, Thronfolgerin zu werden. Nur weil der eigentliche König sich lieber von so einer geschiedenen Amerikanerin da flachlegen ließ. Und da auch eine große Liebesgeschichte also sozusagen reinwirkte. Und dann wird die Königin und muss plötzlich eine Rolle ausfüllen in einer Institution, die es eben schon seit über 1000 Jahren gibt und die auch seit über 1000 Jahren so verknöchert ist, dass die also unglaubliche Traditionen am Leben hält. Und da kommt so ein junges Mädchen, die Anfang 20 ist, rein, und normalerweise musst du scheitern. Man muss scheitern an so einer Aufgabe, weil welches moderne Mädchen nimmt so eine Aufgabe an, sowas zu repräsentieren. Und damals war ja noch Commonwealth, also die waren nicht nur die Königin von England, sondern auch von Indien und Kanada und Australien und so. Und alles unter einen Hut zu kriegen. Und die hatte eben, die war jetzt auch nicht besonders gebildet, weil die war immer nur so als höhere Tochter im Palast unterrichtet worden in so bestimmten Sachen, aber hatte keine Ahnung von Allgemeinwissen und von gesellschaftlichen Belangen im Prinzip. Die war im goldenen Käfig da aufgewachsen und wurde so hingearbeitet auf eine Rolle hin und hatte viele Defizite und hat doch tatsächlich dieses wie soll ich sagen, dieses Standesbewusstsein, was diese englische Oberschicht, die haben ja diesen, die haben ja dieses Bewusstsein, dass sie mehr sind als die anderen und dass sie besser sind und dass sie mehr wert sind und dass sie sehr snobistisch auf die normalen Leute gucken und sich nicht mit dem,
absolut,
diese Hierarchien, dieses Klassenkonstrukt in England ist viel zementierter als hier. Wir kennen das gar nicht im Prinzip. Und die hat das verinnerlicht und hat diese Aufgabe angenommen und war auch dann ab Krönung der Meinung, sie ist von Gott gesalbt und sie kann auch nur von Gott von diesem Posten genommen werden, also mit Tod. Das ist ja bis heute, deswegen sitzt sie ja noch drauf und ihr 76-jähriger Sohn lutscht immer noch am Daumen und hofft, irgendwann mal aus der Rolle da zum Nächsten zu werden, zum König. Aber das ist alles ganz schwierig, weil die eben der Meinung ist, sie kann das so. Und die hat diese Aufgabe angenommen und hat dann durchregiert bis heute und hat diese Aufgabe ja in den, wie soll ich sagen, in den Grenzen dieses Amtes hat sie es ja gut gemacht als Königin, sag ich jetzt mal so grob. Sie hat ja so repräsentiert, dass man sagt, das hat sie ganz gut gemacht. Sie hat das Königshaus irgendwie so ein bisschen weitergebracht und sie hat nicht, sie hat die ganzen 1000 Skandale irgendwie ausgesessen oder wie auch immer Lösungen gefunden. Sie ist jetzt keine Sympathieträgerin, aber man liebt sie für die Disziplin, diese Rolle eben immer auszufüllen. Und dafür hat sie.
Das ist ja so eine Sache, die so in auch in vielen anderen Filmen über. Also zum Beispiel Elizabeth und so, ne?
Ja.
Der Cate Blanchett-Film. Das ist ja so eins dieser großen Themen von Royalty, dass diese Selbstaufgabe, dieses Aufgehen in der Rolle der Krone, ich darf keine Bedürfnisse haben, ich darf mich nicht als Mensch verstehen, sondern ich diene quasi dem Land und so. Das ist ja so ein Ding, das verstehe ich. Ich finde aber halt, dass, Also man entwickelt halt gar keine Sympathien für sie, auch in diesem ganzen Ding.
Genau.
Sie ist halt so eine.
Außer jetzt in dieser Serie, finde ich. Findest du nicht?
Nee.
Ich finde, in der Serie wird diese menschliche Seite eben so ein bisschen beleuchtet und es wird einem klar, wie sehr sie Opfer ist der Umstände und wie sehr sie wirklich zurückstecken muss in ihrem persönlichen Leben, in ihrer Ehe, was sie alles einstecken muss, um eben diesen Gottesauftrag, Königin, respektvoll auszufüllen und welche Opfer sie dafür bringt. Doch, das finde ich schon.
Ja, ich,
das also, finde ich schon. Also ich konnte nicht verstehen, ich konnte lange nicht verstehen, warum sie bei Diana jetzt so hartherzig war. Aber wenn man sich überlegt, wo die vorher schon überall nicht reagiert hat wie eine normale Frau. Also meinetwegen eine Folge beschäftigt sich mit einer Bergbaukatastrophe und da sterben ganz viele Kinder in einer Schule. Und sie ist nicht in der Lage, innerhalb von 7-8 Tagen dahin zu fahren, weil sie sagt, das Letzte, was sie brauchen, ist eine Königin, die da rumstolpert und Presse, die da rumfotografiert. Zieht, ja. Und dann sagt der Premierminister nur zu ihr, ja, das brauchen die wirklich nicht, aber die brauchen die Landesmutter, die da Tränen trocknet.
Ja.
Und dann sagt sie ihm, und das weiß man nicht, ob es stimmt, aber sie sagt, sie ist ohne Tränenkanal geboren, sie kann nicht weinen und sie will nicht so tun, als ob.
Hm.
Und dann geht sie dahin und redet mit den Überlebenden und kommt raus und nimmt ein Taschentuch und tupft sich das Auge und beschimpft nachher den Premierminister und sagt, sehen Sie, wegen Ihrem Gerede musste ich jetzt so tun, als ob ich weine, obwohl ich überhaupt nicht geweint habe. Und das findet sie eben Verrat an sich und an der Rolle und so weiter. Aber das so. Und solche kleinen Schlaglichter setzt diese Serie in einer Tour. Also es wird einem nicht nur die Rolle der Königin bewusst, sondern auch dieser ganzen Familie. Die hat ja nur gestörte Verwandte da in diesem Schloss rumwohnen und alle kriegen aber ihren Raum. Also die Margaret zum Beispiel, die ist die höchstwahrscheinlich bessere Repräsentantin, aber leider zweitgeboren. Das ganze Drama dieser Konstellation der beiden Schwestern wird super gezeigt, meiner Meinung nach. Und die Schauspielerinnen der dritten und vierten Staffel, das sind eben auch wieder Olivia Colman, über die wir schon oft geredet haben, und Helena Bonham Carter als ihre Schwester. Dazwischen denn noch Gillian Anderson als Thatcher und Geraldine Chaplin als die Wallis Simpson und so. Also sensationell besetzt und alle schaffen es, ihren Figuren Leben einzuhauchen und das ist also ein endloses Fest, diese Serie zu gucken. Ob man danach Royalist wird oder nicht, ist vollkommen egal. Es ist einfach super Erzählfernsehen und ich kann mich nicht mehr freuen, als dass noch 2 Folgen jetzt kommen.
Also es ist natürlich
Staffeln.
Es ist natürlich so, dass es auch an für mich als jemand, der Schauspielerin mehr liebt als vieles andere auf dem Planeten, es ist ein wahnsinniges Fest für Leute, die gute Schauspielerinnen lieben.
Ja.
Also als ich gehört habe, dass Gillian Anderson als Margaret Thatcher besetzt wurde, ich liebe Frau Anderson.
Ich auch.
Leute, jeder, der
sie mich macht kennt, das weiß, besser
das,
als Street.
Sie macht das besser.
Gucke, habe ich gedacht irgendwie so, Baby, how the fuck are you gonna do that? Und dann macht sie das einfach und du stehst davor, dir klappt die Kinnlade runter.
Und was haben wir Thatcher gehasst früher?
Ja.
Und jetzt siehst du, warum sie, ihre Politik aber du verstehst, warum sie als einzelne Frau zwischen diesen ganzen verknöcherten Männern so hart sein musste.
Also das, was ich an der
Serie, warum sie da funktioniert hat.
Was ich an der Serie so liebe, ist das, was Peter Morgan, der eigentlich, der nicht nur ein fantastischer Autor ist, sondern eigentlich auch ein schreiender Linker, etwas tut, was ich unglaublich interessant finde, nämlich, dass er über diese Figuren, die in diesem System gefangen sind, das englische Klassen- und Kastensystem komplett auseinandernimmt.
Das tut er wirklich.
Und diese Figur, diese Margaret-Figur, die eigentlich an diesem System komplett zugrunde geht.
Komplett, wie Diana später. War alles schon mal da.
So, ist in seiner so wie das anrührt und so wie das anfasst und so wie diese Figuren ihren innerhalb dieses komplett goldenen Käfigs und auch wenn sie eigentlich komplett durchgeknallt sind alle miteinander, dass die so ein, dass man denkt, so könnte es gewesen sein, so war es wahrscheinlich nicht, weil das natürlich alles Fiktion ist. Alles
Seifenoper, egal.
Und weil es natürlich auf Theater und auf Seifenoper getrimmt ist, aber er nimmt bestimmte Aspekte, also meine Lieblingsfolge ist die, wo Margaret rausfindet, dass es eigentlich wo am Anfang der Folge ganz klar angeführt wird, die Blutlinie muss reingehalten werden. Und wo Margaret dann sagt, wir hatten doch mal, gab es nicht mal, wir hatten doch eigentlich mal zwei Tanten, als wir klein waren, wo sind die eigentlich geblieben? Und dass sich dann rausstellt, diese beiden eigentlich von royalem Blut und Wichtigkeit geprägten Figuren sitzen seit Jahrzehnten in einem heruntergekommenen Hospital für mental beeinträchtigte Menschen. Und Margaret regt sich sehr darüber auf gegenüber ihrer Mutter, also der Queen Mom, die dann sagt, Schätzchen, es war schon schwer genug, den Leuten zu vermitteln, dass wir jemanden in der Familie haben, der sich lieber von einer Amerikanerin auspeitschen lässt, als den englischen Thron zu besteigen. Ja. Wenn ich jetzt noch gesagt hätte, es gibt da übrigens noch diese beiden,
der ganze Stamm diese beiden
mental beschädigten Menschen, hätten alle Leute gesagt, so, jetzt ist auch mal Schluss mit diesem inzüchtigen Pack.
Ja.
Es geht um das Erhalten des Königshauses. Und deswegen heißt diese Serie auch The Crown und nicht The Queen.
Ja.
Weil natürlich ist die Queen die Hauptfigur, aber es geht um das Krone. System.
Ja, genau.
Und,
das ist ja auch, und das System ist so
dem
hart.
Dem wird alles geopfert.
Das ist so hart.
Ja, und natürlich ist diejenige, die das in den nächsten zwei Staffeln weiterführen wird,
ist Diana.
Vielleicht auch Diana, aber diejenige, auf die ich mich am meisten freue, ist Imelda Staunton, die Queen spielen wird und die eine der besten englischen Schauspielerinnen der letzten 30 Jahre.
Ja, die sind alle drei toll, die Queen jetzt gespielt haben, sind sensationell.
Was ich
alle
geil finde, ist, also im Gegensatz zu jetzt The Favourite zum Beispiel, wo dieses incestuöse Inbred, diese Dynamik, wir sind super feldfremd und wir sind alle mit unseren Cousins verheiratet und so und haben eigentlich, sind alle dämlich, aber muss ja jemand regieren, machen wir es halt. So, wir dürfen das, weil wir besser sind. Das ist ja da sehr überzeichnet und komödiantisch irgendwie aufgearbeitet und die zeigen das halt in so Folgen und Teile davon sind ja also tatsächlich auch verbrieft passiert. Es gibt diese Folge, wo Charles das BBC zu sich einlädt in den Palast, weil sie denken, sie wollen der Welt mal zeigen, dass sie ganz normale Leute sind und damit eingegangen sie doch mal lieb hat und so, weil sie ja ganz normale Sachen machen. Und das ist ja wirklich passiert. Und dann gibt es diese erste Reality-Soap quasi, bevor es die Osborns gab, wird dann die BBC eingeladen in den Royal Palace. Und ich meine, wie weltfremd die sind. Ne? Wie die da so sitzen und denken, das ist normal. Oder ist es dann Diana, die dann auf diese, oder ist es die Thatcher, ich weiß es gar nicht mehr, die auf diesen Landsitz kommt und dann spielt sie diese komischen Spiele. Und finden
dibble,
das halt
dibble.
Und lachen sich tot. Und du denkst halt also von außen auch durch die Augen von der Thatcher, mein Gott, seid ihr bescheuert.
Ja.
Mein Gott, seid ihr dumm.
Wir haben keine
Und out of touch with everything.
Total. Als diese BBC-Produktion im Palace gedreht wird, hat Margaret ja einen meiner Lieblingssätze der gesamten Serie. Da sagt sie nämlich irgendwie, so other people are gonna watch on television how we watch television.
Wie sie damit
revolutionary.
Sitzen, wie sie vorgeführt werden. Ja, das ist, die haben halt den Kontakt verloren. Und dann kommt da so eine Kindergärtnerin, die relativ normal aufgewachsen ist und die mischt den ganzen Laden auf.
Fingerfarben, guten Abend.
Ja, und dann wird die vom System zermalmt. Und das war im Prinzip mit Margaret genauso. Ja. Und da sieht man auch, dass die eben nicht lernen, aber auch nicht lernen wollen und nicht lernen können, weil diese Tradition des Hauses und die Last der Krone ist stärker als das Mitgefühl des Individuums.
Na, was aber auch, wie eklig Charles gezeichnet wird. Ne? Also ich liebe das, weil ich finde, die Art, wie sie ihn zeichnen, die Sachen, die man hier mitbekommen hat, decken sich ja damit irgendwie auch. Also auch dieses Interview, wo er da sich erst 3 Minuten lang die Zunge und dann irgendwie sagt, ja, er findet kurz nach der Verlobung, ja, was ist denn Liebe? Und so, er weiß nicht, was Liebe ist. Und so, und
was
ist
Liebe auch und man immer bedeutet.
So, einer der berühmtesten Sätze der letzten 30 Jahre. Irgendwie so. Die Frage ist, are you in love? Und dann sagt Diana, of course we're in love. Und dann schließt Charles an, whatever that means.
Ja, genau, whatever that means. Überleg mal, so ein Arschloch. Aber der kann natürlich auch nicht lieben.
Dieser Larmoyante, ich bin ein missverstandener Grüner irgendwie. Ich meine es doch nur gut. Ja. Und ich möchte eigentlich Gutes tun, aber ich darf ja nicht auf den Thron. Und dann immer das Gejammere und so, wo du echt denkst, ich gucke dir links und rechts
an. Und der Andrew, der glaubt, dass er kleine Kinder vögeln kann und damit davonkommt und dann noch ins Fernsehen geht und das verteidigt. Und
na,
so. Also die haben alle keine Ahnung.
Das ist natürlich die spannende, also für mich als erklärten Anti-Royalisten, die spannende psychologische Schleife, die sich da schließt, dass dieser Zwist zwischen William und Harry, der jetzt gerade inszeniert wird, ja eigentlich der in der dritten Generation dieselbe Diskussion ist, nämlich wie kriegen wir einen, na nicht nur darfst du aussteigen, sondern einfach die Frage ist ja, können wir normale Menschen sein?
Ja.
Oder sind wir einfach unsere Rolle? Das ist ja, ja die Diskussion. Ja. Das ist die Diskussion, die es zwischen Elizabeth und Margaret gibt. Das ist die Diskussion, die es zwischen Charles und Diana gibt. Und das ist die Diskussion, die es jetzt zwischen William und Harry gibt.
Und ich sag dir eins, Harry wird verlieren. Bums. Ja. Der wird verlieren. Die werden das nicht hinkriegen.
Naja, also der Rassismus.
Wir werden noch Verlust viel Spaß
also
haben
mit Lilibeth. Also der Rassismus, der sich in dieser Familie in den letzten 5 Jahren gezeigt hat, ist ja einfach atemberaubend.
Aber der ja gehört auch der dazu. Krone innewohnt.
Ja, also ich meine,
wenn du meinst, du bist der Welt zu überlegen, dass du überall einmarschieren kannst, alle versklaven kannst, for the Commonwealth and for the Crown, und nicht siehst, dass das durchtränkt ist von White Supremacy.
Naja, das letzte
Die definieren sich darüber
sogar. Das letzte Erlebnis in der Richtung, das ich hatte, ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich zum 70. Kronjubiläum der Queen. Das war dieses Jahr. Und als dieses Konzert von keinem deutschsprachigen Sender ausgestrahlt worden ist, gab es auf Facebook zwischen einer befreundeten Journalistin und mir, die dieses Konzert gerne sehen wollte, weil sie halt schon Musikjournalistin ist und sich dafür interessiert hat, gab es so, 25 Länder schreien das jetzt aus und wir nicht. Ja. Und dann habe ich freundlich darunter geschrieben, Honey, it's called the Commonwealth. so, die gehören alle dazu. Natürlich strahlen die das aus.
Aber gesehen hätte ich es auch gerne,
dann,
obwohl nach Diana Ross Auftritt nicht.
Und dann gab es ein Massaker in meine Richtung, wie ich mir das erlauben könnte. Und man wurde ja wohl noch irgendwie man könnte ja wohl noch dieses Konzert sehen, ohne dass einem gleich Sachen vorgeworfen werden. Und überhaupt, und das wäre ja der dümmste Kommentar, den man überhaupt je gelesen hätte. Oh. Und ich dachte so, what? So, das Konzert war jetzt auch kein bahnbrechendes mediales Erlebnis, das man unbedingt gesehen haben musste. Also es war jetzt nicht Live Aid oder irgendwie sowas, wo man dann denkt, das wollte man aber vielleicht dabei gewesen sein.
Doch.
Doch.
Ja. Also,
und meine.
Oh. Du, ich sehe ja darüber hinweg mit dem Auge des Satirikers sozusagen. Aha. Also, ich finde das alles schlimm, aber in seiner Schlimmheit, diese ganze Rassismus und White Supremacy, da sehe ich lächelnd drüber hinweg, weil es amüsiert mich, es amüsiert mich zu 100.000% zu sehen, wie die alle über den Deister gehen und alle unglücklich sind und alle im Endeffekt doch arme Würstchen gefangen in ihren überkommenen Riten. Das will ich doch sehen, das ist doch Drama. Das ist doch für mich nichts anderes als Denver Clan. Was da in England passiert, in echt, ist für mich genau dasselbe
wie Denver Clan. Damit hätten wir es ja nochmal zusammengefasst. Was Tatjana an Royalismus interessiert, ist der Niedergang des Systems.
Ja, ich bin nicht
die letzte
Rassistin,
Tatjana,
die glaubt, dass das wirklich erstrebenswert ist. Aber wer das von mir glaubt, hat auch die letzten 100 Jahre geschlafen. Also das kann man mir überhaupt nicht, kann man überhaupt nicht ernst nehmen. Es ist doch klar, dass dieser Unterhaltungswert, auch wenn da eine in Paris gegen den Tunnel knallt und ich wirklich traurig deswegen war, aber trotzdem ist diese Inszenierung von vergangener Geisteshaltung, vergangener Größe, das ist doch nicht mit Geld zu bezahlen an Unterhaltungswert. Deswegen liebe ich sowas.
Und ganz davon abgesehen, seien wir dankbar, dass es das englische Königshaus gibt, weil
sonst hätten wir Kohl.
Womit wir übrig gelassen werden, wäre Boris Johnson. Und das ist jetzt auch nicht besonders schön.
Erstmal das. Und zweitens hätten wir in Deutschland nichts Vergleichbares gehabt. Da hätten wir diesen Pinkelprinz da von Hannover, nicht den von Jaja Gabor. Und sonstige, also ganz schlimm alles. Die Welfen, die sich da um so einen Schrott Schloss bei Hannover
so, kämpfen. Um diese Folge vielleicht zu einem unwürdigen, aber zu einem Abschluss zu bringen. Der Niedergang der royalen Kaste ist für uns allen ein Genuss.
Sehr
auf die eine oder andere
sehr
Art.
Sehr erstrebenswert.
Sehr erstrebenswert.
Ja.
Eat the rich. Und in diesem Sinne sagt Barbie jetzt noch ihre üblichen Sprüchlein.
Meine üblichen Sprüchlein. Okay. Ich bin jetzt Paul Schulz. Wie ich immer sage.
Du musst jetzt aber ein Zitat bringen.
Ach so, wie ich immer sage. Auf Wiedergehört. Nein.
Nein. Das sage ich gleich noch.
Genau, das war ja der. Ja, egal. So. Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Social Media teilen, diese Folge auf Social Media teilen oder mit euren Freunden. Wenn ihr Anregungen habt, schickt ihr die bitte an tooldtotheyoungpodcast@gmail.com. Und wenn ihr uns noch eine größere Freude machen wollt, dann gebt ihr uns 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcast und auf Spotify.
Ich habe übrigens gar nicht erzählt, dass ich einen Brief von Diana gekriegt habe.
Nach ihrem Tod?
Nein, nein, nein.
Ach, du bist derjenige, der den Brief hat. Wir wollten ja immer wissen, wo der ist.
Es gibt eine freundliche Absage zu einer Veranstaltung, wo ich sie zu eingeladen habe, von ihrem Privatsekretär, von ihr unterschrieben, den ich noch zu Hause irgendwo habe.
Ach Mensch. Mhm.
No one cares.
Toll, oder? Ja, ich glaube, I care. Vielleicht könnte ich den verkaufen, mal teuer.
Mir auf ist eBay. Übrigens, ich habe mit jemandem gesprochen, die ein großer John Collins Fan ist und ich habe der erzählt, dass ich
das Gesicht,
dass, den Mund, die abgeküsste Lippe und
ja, hab ich das Glas,
dass du das beides noch hast. Ja. Und da war sie, glaube ich, interessiert. Aber darüber sprechen wir ein andermal. So, ihr Süßen, genau, wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin bleibt uns gewogen, bleibt gesund, übersteht die Hitze gut. So, macht keinen Blödsinn.
Teilt uns, kauft unser Merch und
genau.
Wir müssen mal irgendein Merch zum Königshaus nochmal darauf.
Wir haben jetzt genug Merch, den keiner kauft. Wir müssen jetzt nicht noch 9 machen. Es reicht.
Also kauft man erstmal die alten Bestände auf und dann kommen neue.
Genau. Okay. Wenn ihr mal 100.000 T-Shirts oder 100 T-Shirts gekauft habt, können wir über 9 nachdenken. Bis dahin bleibt alles beim Alten.
Wenn ihr das Buch, wenn ihr das Buch an der Asian Queen lesen wollt, liest Barbies Autobiografie. Die ist wunderschön.
Yes.
In diesem Sinne, auf Wiedergehört, ihr Königinnen.
Tschüss.